Liebe LogTech-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Messen sind nach wie vor ein Ort des Treffens und des Netzwerkens, aber vor allem auch ein Ort der Inspiration. Menschen glauben dem, was sie sehen, mehr als dem, was sie hören. Und so war es auch bei mir, als ich in diesem Jahr auf der Logimat war und in der Startup-Ecke vorbeigekommen bin. Was hat mich dort gecatcht? Ich habe dort einen jungen Menschen gesehen, der eine Datenbrille aufhatte, aber diese Datenbrille nicht irgendwie für Kommissionierprozesse oder Logistikprozesse angewendet hat, sondern komplexe Maschinen, komplexe Anlagen oder komplexe Logistikprozesse dargestellt hat. Und das fand ich mega spannend, weil mit diesen Ansätzen natürlich im Vertrieb den Menschen es einfacher möglich ist, zu verstehen, wie die Anlage in seinem laufenden Betrieb aussieht. Die Person, die ich dort kennenlernen durfte, war Simon Schleifnick, der Gründer von Talsand. Und ihn habe ich hier zu mir nach Hamburg ins Podcaststudio eingeladen und mit ihm eine sehr spannende Diskussion, nicht nur über Technologie, sondern auch über ihn als Mensch, aber auch über politische Themen, die uns alle bewegen, führen dürfen. Viel Spaß dabei.
Liebe Zuseher und Zuhörer unseres Podcasts, ich habe heute wieder einen für mich mega spannenden Termin, weil ich heute einen Gast hier nach Hamburg zu mir eingeladen habe, in das Digital Hub für Logistics und Commerce, den ich noch nicht so lange kenne. Damit starte ich häufig, entweder kenne ich die Leute lange oder nicht so lange. Hier habe ich einen Menschen heute dabei, der mir sozusagen wie Karma, das hatten wir nämlich heute schon mal, als wir kurz gesprochen haben, das Karma sozusagen zugeführt hat, als wir uns bei der Logimat getroffen haben. Und ich bin an seinem Stand vorbeigelaufen und ich sagte, das catcht mich irgendwie, was ich da sehe. Und fand das mega spannend, was ich da gesehen habe. Und deswegen freue ich mich heute auf das Gespräch mit dir. Lieber Simon, schön, dass du hier nach Hamburg gekommen bist und dir heute die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung. Das ist ähnlich spannend für mich, weil auch ich konnte dich damals nicht so richtig zuordnen. Du schlawinerst so am Stand vorbei durch die Startup-Area. Und auch mehrmals vorbei. Und ich war mir nicht sicher, wo ordne ich dich ein? Bist du jetzt irgendwie ein Investor? Da fehlte dir aber die Patagonia-Weste dazu, die lockere. Oder bist du irgendwie aus einem großen Unternehmen und guckst gerade? Und so haben wir, glaube ich, die Blicke getroffen und dann bist du stehen geblieben.
Du hast total recht, diese Patagonia-Weste. Ich habe es vergessen. Das ist ja ein absolutes Markenzeichen für die Finanzindustrie und die Startup-Investoren. Ja. Die hatte ich in der Tat nicht an und ich habe mir auch noch keine zugelegt, obwohl ich sehr mit diesem Unternehmen sympathisiere. Weil die Werte und was man da tut, das, was ich sehe, einen sehr positiven Eindruck macht auf mich. Du hast recht. Und was mich gecatcht hat, ich konnte auch dich nicht so richtig einordnen, weil ich habe natürlich dann mal kurz gegoogelt und denke, da steht Agentur. Und was hat eine Agentur jetzt mit dem Thema zu tun, was ich da gesehen habe? Und da steigen wir natürlich auch gerne gleich mal ein. Aber bei uns, The Shift, der Podcast, geht ja nicht nur um Technologie. Und es geht auch nicht nur um Prozesse, sondern es geht um die Menschen, die in dem erweiterten Ökosystem Logistiktechnologie sich bewegen. Und natürlich möchte ich auch da, und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, spannend für mich heute, weil ich nicht viel über dich weiß, mehr über dich heute erfahren, was dich eigentlich dahin gebracht hat, wo du heute bist, weil wir haben ja auch Vorbildcharakter. Ne? Ein Podcast ist ja nicht nur Selbsttherapie für uns, dass wir da üben und Geschichten uns irgendwie erzählen und daran wachsen können, sondern wir wollen ja motivieren. Wir wollen ja auch, dass Menschen sich für Technologie oder für Dinge begeistern. Und das hängt immer mit den Menschen an und ihren Geschichten. Und deswegen möchte ich einfach da auch einsteigen bei dir. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Wie würdest du das beschreiben? Das kann jetzt eine Stunde dauern. Es kann aber auch in 5 Minuten gehen oder auch in einer.
Ja,
sag mal, wenn du so die ersten Jahre beschreibst, ne? Wo kommst du her? Was hat dich frühzeitig bewegt? Ja. Erzähl mal einfach mal so ein bisschen, dass ich das besser einordnen kann, welche Ecke Deutschlands oder auch wo auch immer her. Was ist deine Vita?
Ja, also letztendlich, die Kurzfassung ist, wilde Wege und eine Pandemie hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt irgendwie bin. Die Langfassung, ich komme ursprünglich aus Berlin, da mein Abitur gemacht, dann aber recht schnell gemerkt, ich will ja so ein bisschen was Praktisches machen. Es war klar, ein Studium, aber eher mit praktischem Charakter. Das heißt, ich habe mich für ein duales Studium entschieden.
Ja.
Das heißt, nicht die ganze Zeit an der Uni sitzen, sondern wirklich viel Praxis mit drin. Jetzt auch nicht nur im Praxissemester, sondern wirklich in jedem Semester eine Mischung aus Uni und wirklich arbeiten. Weil ich damals der Überzeugung bin und jetzt immer noch bin, dass Praxis wirklich wichtig ist in der Bildung, dass man da deutlich mehr lernt und deutlich andere Sachen lernt als jetzt im reinen theoretischen Studium. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann für ein duales Studium entschieden. Da gab es ehrlich gesagt gar nicht so viel Angebote in Deutschland und ich habe geguckt, okay, was könnte ich denn interessieren? Habe mir tatsächlich auch ein Logistikstudium angeguckt.
Okay.
Und tatsächlich auch das Thema BWL mit Schwerpunkt Messe, Kongress, Event Management.
Auch interessant.
Und da gab es auch ein paar Unis, die es angeboten haben. Letztendlich habe ich mich dann entschieden für die duale Hochschule Baden-Württemberg mit dem Standort in Ravensburg am Bodensee. Das heißt, dort wurde die Uni und dann gibt es dazu immer noch den praktischen Partner. Das war dann eine Tochterunternehmung der Leipziger Messe. Das heißt, ich bin dann sozusagen ausgezogen in Berlin und bin dann, kann man eigentlich sagen, so halb in Leipzig eingezogen und halb in Ravensburg. Das heißt, ich hatte immer 3 Monate Betrieb. Das heißt, da war ich dann in Leipzig. Und dann bin ich nach 3 Monaten mit Sack und Pack und meinem kleinen Golf runter Richtung Bodensee gefahren und bin dann dort sozusagen 3 Monate zur Uni gegangen. Und das war das.
Spannend.
Das war der Rhythmus für 3 Jahre.
Ja.
Aber wirklich eine super Zeit, kann ich auch jedem nur empfehlen, das zu machen, weil wirklich so ganz Deutschland dann unten da zusammenkommt. Es gibt verschiedene Studiengänge, die sich dort treffen.
Ja, ich bin ja gerade aus Leipzig gekommen, deswegen finde ich das ja auch wieder sehr interessant. Bin durch Berlin gefahren, also viele Berührungspunkte.
Alles abgekrast, ja.
Aber du hast natürlich angefangen bei einer Zeit, wo, na klar, Studium interessant, Zeit davor, Berlin, ne?
Ja.
Ich bin in einem kleinen Ort, Dorf, wir haben Stadtrecht seit 1100 noch was. Aber in Mecklenburg, da hat jedes Dorf, glaube ich, Stadtrecht gehabt, was eine Kirche hatte und so weiter. Deswegen war das ein bisschen anders. Berlin, wie wächst man in Berlin auf? Ist das nicht unheimlich? Ich habe da in Berlin meine Diplomarbeit teilweise geschrieben. Man musste da ein bisschen weiter weg. Da war die Deutsche Eisenbahn Consulting.
Ja.
Da habe ich meine Diplomarbeit. Ich wusste eins in meinem Leben. Ich werde in dieser Stadt niemals leben. Wie hält man das als Kind auf, wenn man in Berlin aufwächst? Wie war deine Kindheit?
Du, da bin ich ehrlich, ich bin zum gleichen Schluss gekommen, deswegen wohne ich auch nicht mehr in Berlin. Ich meine, Berlin hat halt unheimlich viel zu bieten. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux an Berlin.
Ja.
Das ist natürlich schön auf einer Seite und finden alle ganz toll. Hey, Berlin, und du, warum ziehst du das da weg?
Das sieht ja an wie ein
Klar, aber das ist, wenn du dort wohnst, tatsächlich jetzt gar nicht so im Vordergrund, finde ich. Mir war es auch mal zu groß. Also wir haben den Vergleich. Wenn ich Freunde besucht habe, die halt irgendwie auf der anderen Seite von Berlin sozusagen gelebt haben, auch wenn es natürlich keine Mauer mehr gibt, aber trotzdem bin ich auf die andere Seite von Berlin gefahren, 2 Stunden. Und jetzt lebe ich in Düsseldorf und dann ruf mal kurz an, hey, hast du Lust auf ein Altbier?
Ja.
Und dann treffen wir uns in 10 Minuten irgendwo in der Altstadt. Das ist halt schon der Unterschied. Deswegen war dann Berlin auch immer zu groß und hat mir auch gar nicht mehr gefehlt. Tatsächlich gab es noch eine Phase nach dem Studium, wo ich von Berlin dann gependelt bin. Also um da nochmal sozusagen anzuknüpfen, Studium war dann vorbei. Ich war immer noch für die Leipziger Firma tätig, dann wirklich im Messegeschehen. Das bedeutet, wir sind immer noch eine Eventagentur, die sozusagen Industrieunternehmen auf den Messeplätzen weltweit begleitet. Das heißt, ich war im Projektmanagement und habe dann eben große Industrieunternehmen auf, ob es jetzt Frankfurt, Shanghai oder Boston war, dort auf den Messepräsenzen dann begleitet, von der Strategie, was braucht ihr denn für eure Messepräsenz, hin zur Umsetzung, wie muss euer Messestand aussehen, vor Ort Bauleitung zu machen, hin dann zu irgendwelchen Side-Events.
Ja.
Und das habe ich erst noch aus Berlin heraus gemacht. Das heißt, ich bin dann tatsächlich jeden Morgen um 6 Uhr in den Zug gestiegen und nach Leipzig gefahren, in den Tagen, wo ich im Büro war, und dann sozusagen auch wieder zurückgefahren, weil da war vor Corona, da gab es auch noch keinen Homeoffice so richtig.
Ja.
Das war dann normal, dass man einfach dann gependelt ist.
Absolut.
Und das waren dann 5 Stunden pro Tag, die ich dann gependelt bin.
Wahnsinn.
Auch gerne gemacht, auch eine coole Zeit, muss ich nicht wieder haben, aber hat man eben auch viel draus gelernt.
Hat dich denn die Corona-Zeit irgendwie, vielleicht wolltest du das auch gleich sagen, dann im Wesentlichen auch zum Umdenken gebracht, im Sinne von, was passiert mit dem ganzen Messe-Business?
Ja.
Das war ja zu der Zeit auch total
unklar. Das ist auch der Grund sozusagen, warum dann der Shift in Richtung Software, Digitalen ging. Eben wirklich fast 10 Jahre in diesem Messe-Business tätig gewesen. Tatsächlich dann erst in Leipzig, dann hatte ich eine Station im Rahmen von einem Führungskräftenachwuchsprogramm, wo ich dann in die Emirate gehen durfte, was auch nochmal was ganz anderes war und auch eine super lehrreiche Zeit gewesen ist. Und dann bin ich von den Emiraten quasi nahtlos dann nach Düsseldorf, immer noch für das Leipziger Unternehmen, und durfte dann dort den Standort aufbauen in Düsseldorf.
Ja.
Und immer noch in dem Messewesen, und dann kam Corona. Und dann war eben von heute auf morgen eigentlich die Messewelt halt ganz still. Es war ja wirklich so, wir hatten teilweise Projekte, die sind gerade aufgebaut worden, und dann kam sozusagen die Ansage, ihr müsst wieder abbauen.
Ja.
Und dann gab es noch ein bisschen Rückabwicklung, und dann war aber wirklich klar, ihr könnt die nächsten Monate nichts arbeiten. Und das war dann die Phase, wo, glaube ich, die gesamte Branche komplett nachgedacht hat und wirklich auch ins Umdenken gekommen ist. Also es begann bei Monteuren und Monteurinnen, die gesagt haben, jetzt merke ich erstmal, dass ich die letzten Jahrzehnte nie zu Hause war, weil ich von einem Messeplatz zum nächsten gefahren bin. Ich habe meine Tochter gar nicht aufwachsen sehen. Und jetzt merke ich erst, wie toll es ist, dass ich auch am Wochenende zu Hause bin. Also es gab ganz viele ganz viele, die dort sozusagen auch in Festanstellung gegangen
sind. Die sind rausgegangen wahrscheinlich.
Ja, die
sind rausgegangen. Die wieder sind so, ne? Genau. Viele aus der Gastro raus sind und gesagt, die kommen auch nicht wieder in die Gastro.
Nee, weil die gemerkt haben, hey, ich kann, kann ganz anders leben. Mhm. Und die Vergütung war ähnlich. Mhm. Die sind teilweise dann wirklich in feste Monteursjobs gegangen, in Hausmeister-Richtung, weil sie einfach Allrounder sind und gemerkt haben, hey, ich kann mit geregelten Arbeitszeiten auch ganz anders arbeiten.
Ja.
Und bei mir war es ähnlich. Ich habe mich ganz stark damit beschäftigt, was gibt's denn außerhalb von dieser Messewelt? Weil viele der Industriekunden kamen auf uns zu und gesagt, wie können wir denn jetzt Vertrieb machen? Mhm. Ihr begleitet uns seit Jahren. Ihr wisst, unser Hauptkanal sind einfach Messen. Mhm. Ihr kennt unser Produkt, ihr kennt uns. Was haben wir denn da? Habt ihr Ideen, wie wir jetzt was machen können? Lasst uns doch einfach verrückt sein. Mhm. Diese Phase erlaubt jetzt ja auch ganz viel auszuprobieren. Das war ja auch eine tolle Phase, weil man ganz viel machen konnte und sagen konnte, naja, das testen wir jetzt einfach mal. Und so fing es dann an, dass ich mich mit dem digitalen Thema beschäftigt habe. Also von einem sehr, ich sag mal, klassischen Medium, also Messe ist ja schon, finde ich, sehr klassisch.
Ja, was es schon seit vielen, ich weiß nicht, hunderte Jahren gibt, wenn ich in Leipzig immer bin und die alten Gebäude allein sehe und dann mal verstanden habe, dass das Exponatflächen, die auch waren, teilweise in der Innenstadt, ne?
Ja.
Du sagst, okay, das ist natürlich die Messestadt überhaupt schon,
ne? Richtig, ne?
Genau. So, aber dann erstmal zu erleben, wie viel Kultur ist das falsche Wort, wie viel Historie da drin steckt. Ne? So, und du denkst, okay, dieses Business hat sich dann doch extremst verändert, ne?
Absolut.
Ja. Und was mich ein bisschen immer irritiert hat an diesem Messe, vielleicht auch immer eine Frage, die ich mal stellen darf, warum diese Messestände, ne, so unnachhaltig gebaut wurden. Mhm. Ja. War das rein wegen Geld verdienen? Oder selbst wenn du Baukasten hattest, haben wir jedes Jahr gefühlt einen neuen Messestand hergestellt. Mhm. Wieso ist das so?
Mhm. Das war auch mit ein Grund, oder das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe in Corona oder auch schon kurz davor eigentlich. Ich hatte das Gefühl, das war halt Jahrzehnte einfach, das war geduldet.
Es war einfach so.
Es war einfach so. Ja. Es war, wie du sagst,
das Gesetz.
Es hat eine lange Historie. Es war Gesetz, dass ich mit einem tollen Stand auftrumpfen muss. Da muss immer alles neu sein, weil sobald ich mal zweimal was Gleiche verwendet habe, haben die Konkurrenten sofort gesagt, oh, dem geht's schlecht.
Genau, die Konkurrenten, den Kunden wäre es wahrscheinlich gar nicht
aufgefallen. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das kam vor Corona schon in der Messewelt auch an, ist was sich ganz langsam etabliert hat und ganz langsam gewendet hat, weil was früher gebaut worden ist, ist ja schon ganz anders zu dem, was heute gebaut worden wird, weil früher waren das ja wahnsinnige Stände und da hatten auch die großen Automobilhersteller hatten ja auf den Automobilmessen teilweise eine ganze Halle, die sie umgebaut haben, Millionen.
Schau mal her, der IAA-Zeiten, Monate, was da dann aufgefahren wurde.
Gigantisch.
Ja. Ich glaube, das hat auch ein gewisses Move gegeben. Ne? Am Ende ist es ein Geschäft, wo wenn du musst Geld da sein. Ne? Du siehst ja, das Thema Auto ist in Richtung China gewandert, andere auch, ich bin nicht so tief da drin.
Ja.
Aber wir wollen ja eigentlich auch zum Digitalen kommen. Aber es ist schon interessant, wie sich auch das dann verändert. Ne?
Ja.
Aber ich bin da trotzdem wieder ein bisschen zwiegespalten, ne? Weil ich auf der einen Seite Messen, aber auch cool finde. Warum? Weil du Menschen triffst. Die haben zwar wenig Zeit für dich, aber eine Messe findet für mich eigentlich immer nach der Messe statt.
Ja.
Wenn du dich dann abends zusammensetzt, wenn du die Side-Events hast, wo die Leute sowieso da sind. Das hat für mich immer mehr Messe ausgemacht. Ich bin viele Jahre gar nicht mehr gegangen, weil mich das genervt hat. Ich bin dann aber abends zu den Veranstaltungen gegangen, weil du dann da wirklich die Leute getroffen hast. Wenn es nur sowas gibt ohne Messe, digital, und man trifft sich abends trotzdem, dann ist das ja
cool. Eigentlich auch nicht. Ja, das ist aber so ein bisschen auch, das verändert sich gerade. Also du hast gemerkt, mit der Pandemie, vorher ging es vor allen Dingen darum, ich muss mein ganzes Portfolio mitbringen. Also am besten habe ich 5000 Quadratmeter Messestand und bringe jede Maschine, die ich habe und jedes Produkt, jede Schraube und pack die dorthin.
Wahnsinn.
Und das verschiebt sich jetzt schon so langsam. Natürlich haben wir auch einen Kostendruck da. Mhm. Aber du merkst auch, dass die Messe jetzt mehr zum persönlichen Medium geworden ist. Das, was du gesagt hast, es geht eher darum, sich zu treffen, die Hand zu schütteln.
Ja.
Vielleicht
so ein Community-Ding.
Ja, es ist wirklich eher der Austausch. Und natürlich geht es auch um Produkte, aber die stehen nicht mehr so sehr im Vordergrund. Mhm. Weil das kann man digital zeigen, das kann ich auch anhand von Mustern zeigen. Also du merkst das ganz stark, dass es da so eine Bewegung gibt zum Persönlichen hin und dass die Produktwelt eher ins Digitale rutscht. Mhm. Das ist eben auch das Thema, wo wir eben auch reingegangen sind.
Da komme ich jetzt auch nämlich mal, schön, dass du diese Brücke baust, drauf zu sprechen. Das, hast du diese Brücke, also den ersten Weg da rein, dir selbst noch gebaut oder wurde dir gebaut, weil euer Unternehmen, jetzt die Leipziger Messegesellschaft, da gesagt hat, wir wollen da was machen und du als Niederlassung da irgendwo aufgebaut und du sagst, spannendes Thema, gehe ich mal mit rein?
Ja.
Oder war das schon mit der Idee, wirklich eine eigene Firma zu
machen? Nee, gar nicht. Also mir war lange lange Voraus schon klar, irgendwann wird es wahrscheinlich in die Selbstständigkeit gehen, aber ich habe mir immer geschworen, ich mache das nicht aus Grund der Selbstständigkeit, sondern ich mache das dann, wenn sich irgendwas ergibt, eine Idee, eine tolle Chance. Das heißt, damals war das überhaupt nicht mit dem Hintergedanke, sondern es war wirklich zum einen der Arbeitgeber, der gesagt hat, ja, wir haben noch Zeit und wir haben Kunden, versuch doch, also geh doch mal rein in das Thema. Und dann auch die Kunden, die gesagt haben, ja, probieren wir aus zusammen. Und dann ist daraus so ein bisschen was gewachsen. Und das dann, da war klar, 2020 war so das erste Jahr, wo wir das angefangen haben, das Digitale, eben noch in der für den Arbeitgeber. Und da war klar, okay, das funktioniert gut, das wächst. Und dann war auch klar, okay, das ist aber nicht in einer Messegesellschaft oder das ist halt was komplett anderes. Du brauchst agile Strukturen, Messebau ist was sehr Klassisches, wie ich gesagt habe, traditionell. Und das müsste man eben anders aufbauen. Habe ich für mich dann entschieden, okay, dann ist das jetzt eben dieser Moment, von dem ich eigentlich jahrelang gedacht habe, dass er vielleicht irgendwann kommt, zu sagen, okay, das Risiko gehst du jetzt ein, in Corona vielleicht nicht das glücklichste Timing, aber jede Krise hat immer auch eine Veränderung und was Neues und Potenzial für was Neues. Ja. Und deswegen war das dann im Moment 2021.
Wie sahen dann die ersten Schritte aus? Wie hast du das gemacht? Also viele Gründer fragen, die Gründergeschichten sind ja unterschiedlich.
Ja.
Wie war es bei dir? Wie ging das los?
Du, ich hab lange überlegt, Firma angemeldet, mich lange mit einem Namen herumgeschlagen. Das waren die ersten und schwierigsten Schritte. Und dann habe ich ganz einfach allein angefangen. Also ich habe sozusagen als Ein-Mann-Agentur angefangen, habe mich wirklich um das, was ich auch kannte, nämlich um die Kunden gekümmert. Also auch vorher war ich ja der Projektmanager, der Key-Accountler, der sozusagen immer an der Seite von den Kunden war. Mhm. Und so habe ich es auch weitergemacht. Das heißt, ich habe die Kunden angesprochen und gesagt, hey, habt ihr nicht Lust? Mir schwebt da was vor, hatte nicht Lust, dann hole ich Entwickler rein. Und dann habe ich das im ersten Jahr quasi wirklich bei Subunternehmen eingekauft und mich rein um die Vermarktung, Projektmanagement und Abwicklung gekümmert.
Und das du hast gesagt Firmenname.
Ne? Ja.
Da gab es ja zu der Zeit, gab es noch kein ChatGPT, wo man sagt, ich habe da eine Idee, der gib mir mal 5 Firmennamen, die nach meinem Profil klingen.
Ja.
Wie hast du das gemacht? Und wofür steht das Unternehmen? Wofür steht der Name?
Ja,
nimm doch mal den Namen, bitte.
Es ist Talsand. Die Talsand GmbH und Coca-G.
Ja.
Talsand, da müsste ich jetzt eigentlich immer noch so eine spektakuläre Story auspacken.
Aber musst du nicht.
Nee, ist nicht. Es ist eine ganz persönliche Story tatsächlich.
Das ist ja gerade noch schöner, wenn es persönlich ist.
Ich hatte wirklich lange Listen mit Namen. Also ich hatte wirklich, zu dem Zeitpunkt war ja wirklich sehr viel Trend mit englischen Namen. Das heißt da irgendwie mit X und Next und Beyond und ganz viel. Und mein Credo war immer, wenn ich einen Namen habe, muss der zum einen in Google gut abbildbar sein. War damals natürlich das Nonplusultra, gutes Ranking zu haben. Das heißt, ich habe es immer sofort geprüft, natürlich auf Google. Und ich habe es halt immer auch im Markenregister direkt dann durch den Anwalt prüfen.
Ja, natürlich, klar.
So. Und hatte Seiten.
Ja,
seitenweise. Und es war alles, war nix. Und dann letztendlich irgendwann hatte ich einen Kumpel eingeladen und gesagt, du, vielleicht kannst du mir helfen, vielleicht fällt uns was ein. Und dann sind wir durch WG-Namen in Ravensburg gegangen. Und dann überlegt, okay, in welchen WGs haben wir denn gelebt? Weil die haben meistens ja irgendeinen Namen.
Oha, habe ich das gelernt. So, ja. Ich habe mich in der WG gelebt.
Nee, WGs haben meistens irgendwie Namen. Und da muss man auch sagen, es kam kein guter Name heraus, weil alle Namen waren halt, es gab einen anderen Schwerpunkt im Studium, ehrlich gesagt.
Okay.
Und das war dann irgendwie nichts Businessmäßiges. Mhm. Und dann haben wir nochmal überlegt, ich bin im Talsandweg in Berlin groß geworden.
Das gibt's ja nicht, okay.
Dann haben wir überlegt, du Talsand, ja, google doch mal schnell.
Ja.
Dann kam raus, ja, es gibt eine Talsandschule irgendwo in Deutschland, aber sonst gibt's auf Google quasi keine Konkurrenz dafür.
Ja.
Dann fand den Namen gut, ist was auch im Kopf bleibt dazu. Und dann haben wir das prüfen lassen.
Wer ist das und was war das? Talsand, wenn die Straße so hieß?
Tatsächlich.
Oder war es einfach Tal und Sand?
Genau, wahrscheinlich wird es ein Tal gewesen sein, wo irgendwie Sand dann dran war, weil eine Düne drüber gekommen ist oder was
sein.
Aber die Jahrzehnte dann zugegangen
ist. Ja.
Also sagen, die Talsand, ich glaube, es ist eine Grundschule, die es gibt.
Ja,
eben. Die ist auch, glaube ich, irgendwo in Brandenburg, im ländlicheren Gebiet. Also tatsächlich ist das einfach so gekommen.
Alle mal googeln jetzt, Talsand.
Ja. Genau.
Ja, ja.
Und das ist der Firmenname seitdem.
Spannend. Interessant. Ja, es ist ja so eine Reise, ne, auf die man sich begibt und sagt, okay, wie nenne ich dann mein Baby jetzt wirklich?
Ja.
Worunter möchte ich firmieren? Gerade wenn du jetzt so in so einem, ich sag mal, Kreativbereich unterwegs bist. Das, was du ja auch machst, ist Agentur, ist schon kreativ für mich, wenn jemand von außen kommt. Sieht man auch an deiner Webseite, ist jetzt anders aufgebaut als eine stinknormale Webseite, finde ich jedenfalls, wenn man da mal rüber googelt. Da sieht man schon, da ist schon ein kreativer Geist im Hintergrund dabei. Und deswegen ist das schon spannend, wie man sich dann so nennt oder firmiert. Ne?
Ja, das sind Zufälle.
Ja, klar, natürlich, das sind die Zufälle wieder. Ne? Und du bist dann losgelaufen, hast das mit den Kunden verprobt. War natürlich mega clever, zum Anfang zu schauen, okay, du kanntest um die Probleme.
Ja.
Wie ging das los? Was waren so die ersten Projekte?
Ach, die ersten Projekte sind das, darüber schmunzeln wir heute. Also damals in der Zeit ging es dann los ein bisschen hier mit dem Thema Online-Renderings. Das heißt, du hast irgendwie einen Link bekommen und konntest dann, damals war es ein virtueller Messestand, eigentlich waren das nur Renderings von Messestand. Aber damit haben dann die ersten Kunden versucht zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht auf die Messe, aber wir hatten einen Messestand konzipiert, du kannst ihn dir zumindest online angucken. Also wirklich ganz basic, aber das waren die ersten Schritte und heute grinsen wir drüber. Aber das waren für diese Messebranche wirklich ganz wichtige Schritte und ganz große Schritte.
Ich erinnere mich, wir waren auch bei so einer damals SAP-Veranstaltung eingeladen. Die haben dann so verschiedene virtuelle Spaces gemacht und dann konntest du in einer gewissen Zeit dir einen Slot buchen.
Ja.
Also du hast dann zum Beispiel eine halbe Stunde, Stunde war dann unser Unternehmen und danach dann das. Das musste ja auch jemand bauen.
Genau.
Das waren wahrscheinlich dann auch so Agenturen.
Exakt,
genau. Die haben genau solche virtuellen Plattformen dann in der kurzen Zeit, wo keiner wusste, was passiert, auch mit Corona in der Zeit dann irgendwie ins Leben gerufen. Ja. Ne?
Und das war der Moment, wo ich die Gaming-Branche tatsächlich kennengelernt habe. Also ich bin gar kein Gamer. Ich habe, klar, wie früher ein bisschen rumgedaddelt, wie es irgendwie viele gemacht haben. Aber ich war nie wirklich aktiv und auch überhaupt gar kein Softwareentwickler oder sowas. Aber ich habe dann gemerkt, verschiedene Dienstleister, die hatten alle Game-Background. Das heißt, das Team bestand hauptsächlich irgendwie aus Game-Designern, aus Techies, die eigentlich sozusagen mal mit Games angefangen haben. Und da habe ich gemerkt, dass diese Gaming-Branche und die Gaming, sogenannte Engines heißen die, also Software sozusagen, dass die schon so weit sind, dass die auch für die Industrie extrem viel Potenzial bieten. Das Beispiel, was ich damals immer genannt habe, um das zu erklären, das Thema irgendwie Autokonfiguration.
Ja.
Das kannte man da schon viele Jahre. Aber das ist eigentlich auch Basic Game. Weil, ob du jetzt einem Game-Avatar den Umhang wechselst oder einem Auto irgendwie eine andere Lackierung gibt, ist sozusagen dahinter der gleiche Mechanismus.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, wo ich dann gemerkt habe, okay, oh warte, jetzt musst du dich mal ein bisschen mehr mit dieser Gaming-Industrie beschäftigen und gucken, was gibt's denn da überhaupt und dann Ableitungen machen, was kann man dafür für die Industrie machen.
Du bist super Impuls, gerade zu dem Thema, weil da kommt bei mir auch ein alter Gedanke. Ich habe mich damals auch immer schon gefragt, ich war auch nicht der Extremgamer. Meine waren Strategiespiele und irgendwelche Wirtschaftsspiele, die mochte ich total gern oder Patrizia oder sowas, ne? Wo man ein bisschen früher doch in die, also es ging immer um Handeln und Städte aufbauen. Ich habe mich immer gefragt, warum es in der Logistik, weil du baust ja eigentlich Logistikstrukturen, warum man sich nicht an dieser Gaming-Industrie mehr 100%. Orientiert. Und da ist ein tolles Beispiel zu sagen, ey, da kamen Impulse her, weil ich fand die auch mal sehr weit. Da sah Software so aus, wie ich gedacht hätte, so muss ein TMS-System aussehen, in dem du Knotenpunkte und Vernetzung aufbaust, wie sowas da ist. Ne?
Ja,
wie ging es da weiter denn mit dem Gaming?
Letztendlich quasi die ersten Projekte basierten so ein bisschen darauf. Das heißt, dann wirklich im ersten Jahr rein eingekauft. Ging dann um die ersten Online-Welten, Avatar durchlaufen.
Ja.
Eben damals immer noch in den pandemischen Zeiten. Das bedeutet immer noch, du hast irgendwie so ein Online-Showroom aufgebaut, wo man dann die Produkte eben anschauen konnte. Haben wir teilweise dann angefangen, Videokonferenz-Tools reinzubauen, weil da war dann Zoom und Teams, war dann schon irgendwie 2 Jahre alt und hatten auch eigentlich keine Lust mehr drauf und wollten sich dann doch wieder ein bisschen persönlich treffen, haben versucht, so ein bisschen zu kombinieren. Und nach dem ersten Jahr war dann klar, das lief jetzt relativ gut.
Das heißt, wie groß wart ihr danach?
Ich war immer noch alleine. Also ich habe noch ein Jahr, 2021, quasi komplett alleine gemacht.
Okay.
Und dann habe ich mir Anfang 2022 die Frage gestellt, okay, ist klar, ich muss ja wachsen oder ich möchte wachsen, wachse ich eher in die Breite. Das bedeutet, ich bleibe eine Agentur und kümmere mich um die Kunden und mache Vertrieb und Projektmanagement und kaufe weiterhin ein. Oder möchte ich auch in die Tiefe wachsen und wirklich auch die Entwicklung in-house haben. Und habe mich dann eben für Zweiteres entschieden. Zum einen, um so ein bisschen auch selber steuern zu können, in welche Richtung es geht, weil man schon gemerkt hat, Game-Industrie, das sind halt, die kommen halt aus der Game-Industrie, da fehlt noch sozusagen diese Brücke viel zur Industrie.
Ja.
Und das war immer mein Steckenpferd, dass ich eben aus der Industrie kam und dann das ganz gut verbinden konnte und gesagt habe, okay, ich möchte das gerne so ein bisschen steuern. Wir hatten die ersten Projekte, die auch über mehrere Monate und Jahre liefen. Das ist dann auch besser sozusagen, dann das In-House zu haben, wenn du sicherstellen musst, dass es die nächsten Jahre läuft.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, und so habe ich dann quasi Anfang 2022 dann entschieden, okay, jetzt hole ich dann auch die Entwicklung mit rein.
Und war der Schritt, weil du hast vorhin ja auch in der Einleitung deinen Unternehmensnamen genannt, GmbH und Co. KG, war das auch einer, in dem du dann auch nochmal Strukturen verändert hast? Also ich komme auf das Thema immer wieder, weil zum Anfang ist ja auch Investment.
Ja.
Ist immer die Frage, wenn man allein unterwegs ist, seine Auslastung hat, dann kannst du die Dinge ja so stemmen. Wenn alles ganz gut läuft, dann baut man ja einen gewissen Cashback dann auf, wo du wieder investieren kannst, Leute wollen bezahlt werden. Wie hast du das gemacht? Bist du alleine dann weitergeblieben oder hast du auch ein Investment noch, ich frage es einfach, einen Investor reingeholt?
Kann ich direkt sagen, bis heute keiner.
Keine.
Also bis heute haben wir gar nichts Externes sozusagen drin. Ich habe es damals so gemacht, dass ich eigentlich mit dem, was ich verdient habe aus dem ersten Jahr, habe ich mit einem der Dienstleister einen kleinen Deal gemacht. Und das heißt, ich habe Teile von deren Firma gekauft. Das heißt, ich habe Teile von einer Entwicklungsfirma sozusagen dann einfach eingekauft. Und aber hey, ihr habt ein paar Teile, da sehe ich Potenzial.
Ah, ja.
Ich würde euch was anbieten, dass wir sozusagen das kaufen, plus auch direkt Personal schon mit übernehmen. Ja. Und ich habe eine zweite Firma gekauft, eine zweite Firma gegründet. Das heißt, die Talsand Tech GmbH und Coca-Cola.
Okay.
Quasi als Schwesterfirma erstmal gegründet. Ganz ehrlich, sage ich auch mal ehrlich, als Risikodiversifizierung. Weil ich eben nicht wusste, okay, ist ein Risiko. Ich will jetzt sozusagen das Kerngeschäft damit nicht eigentlich riskieren.
Sehr legitim. Also unternehmerisch total die richtige Entscheidung.
Genau. Ich mache eine zweite Firma, hole da erstmal die Entwicklung rein und gucken wir so ein bisschen, wie das
total nachvollziehbar
dann läuft.
Ja.
Und so habe ich dann quasi eigentlich mir so einen Vorsprung auch gekauft. Das heißt, ich habe dann eben direkt schon gewisse Funktionen mir gekauft, die wir nicht neu entwickeln mussten, sondern die es eben schon gab. Ich habe eben dann direkt auch Personal, zwei Personen damals sozusagen übernommen und hatte halt so ein bisschen gleich eine Basis, wo wir dann
schauen konnten. Super, super fundierte und auch weitsichtige Entscheidung, da gleich das Momentum mitzunehmen.
Ja. So ist es dann quasi entstanden und dann immer weiter gewachsen, sodass wir dann auch irgendwann, oder dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt auch diese zwei Firmenstrukturen nicht mehr, sondern es macht jetzt auch Sinn, alles zusammenzulegen. Also mittlerweile ist dann alles in der Talsand zusammengefasst. Auch die Entwickler und Entwicklerinnen sind mittlerweile dort.
Wie groß ist dein Unternehmen heute?
Wir sind insgesamt jetzt 8 Personen.
8 Personen.
Genau, wirklich Schwerpunkt auf dem Thema Entwicklung. Das heißt, die meisten bei uns sind Entwicklerinnen.
Ja.
Und ein Entwickler und der Rest.
Du bist ja super divers aufgestellt.
Ja, also sage ich ganz ehrlich, bei uns haben die Mädels auf jeden Fall die Überhand, auch fachlich.
Auch mal wieder ein schönes Beispiel, dass es auch anders geht mit logistiknahem Bereich sozusagen.
Also das, da habe ich immer nach Leistung entschieden und da waren wir besser.
Total gut.
Ja. Und deswegen haben wir immer schon seit der Gründung quasi eigentlich einen Überhang an weiblichen Mitarbeiterinnen gehabt.
Und starkes Plädoyer, einfach auch ungewöhnlich und cool.
Ja. Und richtig gut. Ja. Aber ich finde, eigentlich muss es so sein. Also zumindest als Führungskraft bin ich der Meinung, Leistung ist das, was...
So, und wenn sich dann, wie gesagt, es herausstellt, dass das Unternehmen und ich bin kein Quotentyp, sowieso nicht. Das ist Leistungsprinzip. Und da allein der Unterschied zum Beispiel, krass, dass wir überhaupt über sowas reden müssen.
Ja, genau.
Ne? Also, dass nicht die Normalität ist, dass man gerade auf, wir sitzen ja jetzt hier auch in Richtung Logistik-Zielgruppe, ne? Und da sieht es halt eben noch ganz, ganz anders aus.
Ja.
Und deswegen finde ich es einfach ein tolles Beispiel. Wenn da man so ein Beispiel hat, dann darf man das auch sagen. So, und von daher, cool, ich bin gespannt, wie das weitergeht, wenn du weiter wächst, ob das immer noch so bleibt, ne, prozentual.
Ja, du, da bin ich eben ganz offen. Es sind die Bewerber. Und
wenn sich der Network-mäßig, also schätze ich dich auch rein, aber das ist trotzdem wirklich cool, dass es so ist.
Ja. Die Leistung, die kommt. Genau. Und so sind wir dann eben quasi gewachsen und sind dann wirklich als, Agentur ist halt eigentlich in der Regel steht es für was, was man nicht selber macht. Mhm. Was wir eigentlich gar nicht mehr sind, weil wir selber wirklich
entwickeln. Was seid ihr heute?
Ja, wir sind so ein wilder Mix, sage ich mal. Das Problem ist, oftmals sagen wir noch Digitalagentur, weil viele sich da was eigentlich bei runter vorstellen können. Eigentlich sind wir eine Softwareentwicklungsbude.
Okay. Ja.
Das heißt, wir entwickeln für Kunden ganz spezifische Software. Das bedeutet...
Jetzt wird spannend.
Wir sind sozusagen rein auf Kundenprojekten basierend. Das heißt, Talsand ist auch so gewachsen. Ein Kunde kommt auf uns zu und sagt, hier habe ich den Painpoint, das möchte ich verbessern. Ich habe die und die KPIs, die ich verbessern möchte. Da möchte ich jetzt an ein digitales Projekt rangehen.
Was würde der Kunde suchen, wenn er euch findet? Beziehungsweise wenn ich jetzt Kunde wäre, was müsste ich bei Google eingeben, damit ich euch finde?
Das ist tatsächlich schwierig. Wir haben verschiedene, Keywords, die wir abdecken. Thema Virtual Reality, Augmented Reality, komme ich auch später zu nochmal, ist ein ganz großes Steckenpferd mittlerweile. Softwareentwicklung, also es ist relativ schwierig. Aber das ist tatsächlich auch eine Schwierigkeit bei uns im Vertrieb, da bin ich auch ehrlich.
Ja.
Weil wir nicht, Talsand an sich jetzt nicht das eine Produkt hat und du googelst das eine Wort und dann kommst du auf jeden Fall bei uns raus, sondern wir sind eben eine individuelle Entwicklungsschmiede und entwickeln sozusagen immer individuell. Das ist ganz oft im Vertrieb und Marketing.
Ja.
Das, weil ich eben aus der Messerichtung komme. Das heißt, in der Regel beginnt es bei uns oftmals auf den Messeständen. Ich möchte mein Portfolio besser präsentieren. Oder, und das ist eigentlich bei uns der große Faktor, ich möchte oder kann nicht mehr mein Portfolio mitnehmen. Viele Maschinenbauer, genau, wir haben sehr, sehr viele Maschinenbauer bei uns als Kunden, die einfach sagen, es ist für mich nicht attraktiv. Es ist so teuer geworden. Es lohnt sich für mich auch nicht, alle meine Maschinen mitzunehmen. Ich kann es auch gar nicht mehr stemmen, alle Maschinen mitzunehmen, allein vom Aufwand her. Und da kommen wir dann oftmals dann so ein bisschen ins Spiel. Mhm. Gibt aber auch ganz andere Richtungen, auch Sales-Apps, die wir machen teilweise. Das bedeutet dann auch ganz losgelöst von Messen, wo es dann wirklich eher darum geht, hey, ich bin im Vertrieb, ich habe meinen Außendienst, den möchte ich anders strukturieren. Wir haben Produktkonfiguratoren schon gemacht. Wir haben Virtual Reality-Anwendungen gemacht, wo Kunden gesagt haben, hey, ich habe zwei Produktsparten. Die eine ist ganz klein, da geht es um Nanometer, weil es ganz kleine Layer sind für den Flugzeugbau.
Ja.
Die kann ich nicht auf dem Messestand zeigen. Natürlich kann ich eine Animation machen, aber das catcht auch heute keinen mehr. Und dann haben wir die anderen, die sagen, hey, unsere Produkte sind so groß, dass ich die nicht mit in Sales nehmen kann. Und dann haben wir dann zum Beispiel Virtual Reality Showrooms gebaut, wo die mit eben zum Kunden fahren und der Kunde kommt dann und zieht sich die Brille auf und geht dann sozusagen in den Showroom.
Ich bin jetzt nicht jeden Tag bei so einem Vertriebsorganisation eines Maschinenbauers unterwegs. Ne? Das eine sind ja die Messen, wo sie Kunden erreichen. Das andere ist Webplattformen, also typisch Marketing, Inbound, Outbound etc. Das ist ja die Webseite immer noch irgendwo ein Kanal, wo man sich präsentiert als Schaufenster. Aber der Vertriebler, der dann unterwegs ist, ne? Mit euren Produkten. Wie häufig hat er dann schon Gadgets dabei, zu sagen, ich ziehe diese Karte, Register, Überraschung, oder aber auch ganz klar, ist ein Teil meiner Strategie, dass er genau schon so Vertrieb macht. Weil der Vertriebler heute, ne, der hat seinen Laptop, den klappt da auf, haben sie mal, wo ist denn der Beamer? Fang mal mit der PowerPoint an. Und dann kommen meistens 35.000 technische Dokumentation. Du siehst die Leute, so wie ich, schon als Kind schlechte Haltung, rutscht immer weiter unter dem Tisch. Ja. Und sagt sich, oh, das haben wir jetzt verstanden, ne? Gib mal die positiven Beispiele, wie man heute einen Maschinenanlagenbau doch vertrieb machen sollte.
Ja, das ist halt schwierig mit den positiven Beispielen, weil es tatsächlich genauso oftmals ist, wie du sagst. Also das ist auch genau der Graus oder das, was mir dann irgendwie anspornt.
Ja.
Hört auf mit Broschüren und PowerPoint.
Ja.
Also wir sind so viel weiter, dass wir im Außendienst nicht mehr mit einem Laptop irgendwo hinfahren müssen und dann irgendwie bunte Bildchen von der millionenschweren Anlage zeigen und sagen, ja, die kaufst du und das sind unsere USPs und dann unterschreitet jemand für Millionen.
Ja, manchmal kriege ich mich auch nicht zurückgehalten. Ja. Ne? Weil hier ist ja nur, ich darf ja hier sagen, was ich will. Ne? Und dann sitzt da, ich sehe schon das Bild vor mir, jemand mit so einer breiten Krawatte, wo der Firmenname oben auf dem Hemdkragen eingedruckt ist, ne, Industrie, blablabla, und erzählt genau das. Darauf kommt es nicht an. Es ist am Ende des Tages, soll jeder rumlaufen, wie er will. Und wenn das die Firmenidentität stärkt, auch, das will ja keinen beleidigen oder wie auch immer, ne. Aber es ist immer noch so, dass ich sage, sowas verkauft doch nicht, das langweilt doch. Es bleibt doch nicht in Erinnerung. Am Ende des Tages ist es Preis und es ist natürlich Qualität und es ist, dass die Maschine das erfüllt, was sie soll. Aber das ist Basis. Wenn ich jemanden einlade, das ist meine Basisvoraussetzung.
Ja, ja.
So, aber den Unterschied zu machen, wie? Und anders gefragt, siehst du Unterschiede? Jetzt, du bist ja auch jemand, der guckt ja auch nicht nur in den deutschen Markt, ne, beschäftigt sich sicherlich auch mit anderen. Sind die da anders drauf oder ist das ein globales Problem?
Ja, das ist, also das ist schon teilweise auch ein deutsches Problem, muss man auch ehrlich sagen. Also sei es jetzt europäische Nachbarländer, die, ich sag mal, jetzt nicht super weiter sind, aber viel offener zum Beispiel.
Ja.
Und da muss man schon auch sagen, asiatischer Markt zum Beispiel, die schon mit anderen Gadgets einfach unterwegs sind. Und das ist auch ganz oft das Thema, dass ich sage, naja, ihr beschwert euch ja oft über die Konkurrenz, die weltweite Konkurrenz. Ja. Und
gucken alle nur ab.
Genau.
Ja, richtig.
Und die machen nicht und sowas. Und im Vertrieb verliert ihr aber trotzdem gegen die. Und warum? Weil ihr sagt, naja, sorry, aber ich habe das schon mal so gemacht und ich komme jetzt eben mit meinem CAD-Plan. Und der Gegenüber, der versteht das schon, das machen wir schon seit 10 Jahren mit dem so. Aber das ist halt nicht mehr das Abheben. Und wir sind in einem globalen Wettbewerb und da muss man im Vertrieb auch gucken, wie man sich anders aufstellt. Und es ist eben nicht mehr, ich fliege irgendwo hin mit meinem Laptop, um dann für eine Stunde eine PowerPoint zu zeigen, um dann wieder zurückzufliegen. Das ist es nicht mehr, sondern es gibt andere Gadgets.
Ja.
Und dann muss auch, finde ich, vor allem der deutsche Maschinenbauer, Anlagenbauer, also wir haben auch Kunden im Bereich Logistik,
weil
tatsächlich auch gerade letzte Woche einen großen Kunden wieder gewinnen können, die große Logistikanlagen bauen, die sich auch genau das gefragt haben. Gesagt haben, naja, fängt bei uns im Außendienst an, geht bis hin auf die Messen, was zeigen wir? Pläne und Animationen und Videos. Und damit wollen wir eben punkten. Da brauchen wir was Neues. Und
das ist spannend.
Ja. Das ist tatsächlich auch was mich lange rumgetrieben hat, 2023 schon. Da hatten wir auch einen Kunden, der aus dem Bereich kam, der gesagt hat, ja, ich muss da jetzt was machen, weil unsere Ausschreibungen sind alle gleich. Das ist europaweit, weil es ein sehr großes Volumen ist. Und da sind dann irgendwie sehr viele Einsendungen. Die schicken alle ein seitenlanges LV hin und schicken CAD-Pläne hin. Das machen aber alle. Wie kriegen wir die denn irgendwie anders motiviert? Und dann haben wir für die wirklich eine tolle individuelle Lösung gebaut, die sie bei sich sozusagen einmal auch im Showroom, im Headquarter installiert haben, fest und dann Kunden eingeladen haben und sowas. Und das war so der Moment, wo ich überlegt habe, okay, da muss es auch was anderes geben, weil das Problem ist immer bei individuellen Software, muss man auch ehrlich sagen, ist Aufwand und Aufwand ist immer auch Geld. Und das heißt, sowas ist immer teuer und vor allen Dingen jetzt auch in so angespannten Lagen ist es natürlich auch immer nicht das Budget da. Und da hatten wir dann 2023 überlegt, was gibt's denn, um das zu automatisieren? Und da kam dann die nächste Idee. Das heißt, aus Talsand, diesem sehr, sehr individuellen Geschäft, was wir auch nach wie vor machen, ist eine zweite Marke entstanden, V-Through, die jetzt auch ganz frisch ist sozusagen. Das heißt, wir haben seit 2023 selber entwickelt, wo es darum ging, dass du aus Daten, die jedes Industrieunternehmen hat, nämlich CAD-Daten, dass du da vollautomatisiert eben das machst, was wir gerade beschrieben haben, nicht die zweidimensionale PowerPoint, sondern die dreidimensionale Experience sozusagen, die du auch nicht im Außendienst mit dabei haben kannst.
Wahnsinn.
Ja. Und dann ist das sozusagen gereift, die Idee, und haben wir jetzt Anfang diesen Jahres das erste Mal eigentlich auf die Beine auf den Markt gebracht. Da hast du uns dann auch kennengelernt.
Ja, das hatte ich auch jemanden gesehen. Ich habe euer neues Produkt eigentlich da.
Warst du quasi einer der Ersten, der das Produkt
auch mich da angesprochen hat.
Gesehen hat.
Ich bin ja auch da hängen geblieben, um ehrlich zu sein.
Ja.
Weil ich das super spannend fand und in der Form auch noch nicht gesehen habe. Wir haben ja selber auch mal, als ich noch aktiv war, mit so Augmented Reality rumprobiert. Ne?
Ja, ja.
Aber wir haben nie den Kunden begeistern können, im Sinne von, der macht jetzt auch einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Das war mal Logistikthemen irgendwo. Ne? Man sagt, man hatte irgendeine Fläche, die hat man projiziert, dann hat man drauf geguckt und dann ging auf dem Handy, jetzt im Smartphone, nicht mit der Brille, dann dementsprechend eine Oberfläche auf, wo ein Containerstapel gesehen hat. So Containerdaten.
Ja.
Das war eigentlich so mein Berührungspunkt der Vergangenheit. Da habe ich gesagt, was ich da gesehen habe, ey cool, das geht ja weiter. Also war es nicht ganz so dumm, sich damit mal auseinanderzusetzen. Allerdings habe ich nie den, das war clever bei euch, nie den Ansatz gesehen, das auch im Vertrieb zu nutzen. Würde ich heute ja ganz anders sehen, zu sagen, okay, mit dieser Möglichkeit eures Produktes, mit der Möglichkeit aus Daten direkt eine andere Welt zu erzeugen, ja, können wir vielleicht auch ein bisschen deinen Blick für die Zukunft so nachher nochmal ein bisschen tiefer reingehen, will aber jetzt gleich nochmal auf dein Produkt sprechen, gibt das natürlich ein ganz anderes Kaufgefühl, zu sagen, ich sehe schon mal, was ich habe. Bei jedem anderen Ding hat man auch immer ein Gefühl, was kauft man eigentlich? Und das war sehr beeindruckend.
Ja, genau darum geht es. Also das sind ja wirklich große Investments, die da getätigt werden und wir hatten auch schon Kunden auch auf der Logik, die gekommen sind, sagen, wow, weil was wir aktuell machen ist, wir gehen teilweise in die Hallen von unseren Kunden und machen mit Kreppband dann auf dem Boden irgendwie die Maße, um zu gucken, ob denn die komplette Anlage auch hier reinpasst oder ob wir irgendwo eine Kollision haben mit irgendeinem Pfeiler oder sowas. Das ist genau eben dieses Thema, wo ich sage, Leute, wir haben halt ganz andere Möglichkeiten.
Eigentlich. Wie lange dauert denn so eine Vorbereitung? Wenn ihr sagt, du hast jetzt einen Logistikkunden, ne? Der plant gerade eine neue Anlage für einen Kunden, irgendwie Automatisierungstechnik, Shuttle-Systeme, was auch immer der da plant, Conveyor-Belts und so weiter. Wie läuft das normalerweise ab? Wie ist so ein Projekt strukturiert?
Also letztendlich ist es bei uns einfach ein Zugang zu unserer Plattform, die du hast. Und du kannst in sozusagen wenigen Stunden das selbstständig machen. Das heißt, du kriegst einen Zugang und du hast deine CAD-Planung von, ich sag jetzt mal, du sagst ein Belt, was du irgendwie planst, von rechts nach links, sagen wir 20 Meter, hast du jetzt fertig geplant in CAD, das kannst du bei uns einfach eins zu eins deine CAD-Zeichnung hochladen, bei uns auf die Plattform und dann haben wir eben verschiedene, ich spreche jetzt mal eher generell, verschiedene Algorithmen, die da das Ganze dann so vorbereiten, dass du dir das in Augmented Reality anschauen kannst. Das bedeutet, du kannst dann eben dieses Band, was du geplant hast, kannst du wirklich in die Halle des Kunden in Originalgröße stellen und kannst sagen, pass auf, Kunde, das ist es, das würde ich dir anbieten. Mhm. Ich kann rumherum laufen, ich kann reinlaufen, ich kann sozusagen auch wirklich zeigen, pass auf, das ist das USP. Du siehst jetzt hier unsere neue Rolle, die so und so viel effizienter ist. Ja. Oder die ich ganz leicht austauschen kann oder sowas. Also ich kann es wirklich am echten Objekt zeigen.
Und rein praktisch, jetzt mal so ein bisschen Schwenk in die Technik, ne? Die Kunden haben dann Zugang zu euch auf eure Plattform.
Ja.
Das bedeutet, da ist dann irgendein Projekt dann angelegt, irgendwas oder ein Objekt von dieser Halle, dass ich sage, okay, ich will das jetzt auch mitnehmen, ne? So klassisch kenne ich das ja, dann hast du entweder eine App oder du hast einen Webzugang zu irgendwas. Ja. Du sagst, da ist ein Link, da klickst du drauf und dann geht's los. Ne? Ich weiß das nicht, wie es, das wirst du mir gleich erklären, wie es im Augmented Reality Bereich ist. Weil die Brille muss ja jetzt irgendeine Beziehung, Verbindung herstellen, genau zu diesem Objekt bei den Kunden.
Genau, aber es geht nur um das Objekt, was in die Halle reinkommt. Das bedeutet, die Halle an sich interessiert
uns. Nee, die Halle interessiert gar nicht, aber das Objekt, dann sagst du, ich habe jetzt bei dem Kunden aber zwei Hallen und zwei Objekte.
Ja.
Und das ist Projekt 1 und 2. Wie läuft das ab? Also ist das, kann ich das irgendwo auswählen? Habe ich da einen Startpunkt? Ist das eine App? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also letztendlich hast du eine App.
Ja.
Da hast du dein ganzes Portfolio drin. Also wir haben Kunden zum Beispiel, vor allen Dingen, wenn wir über Vertrieb sprechen.
Ja.
Da geht es eben nicht darum, ich habe ein Band dabei, sondern ich habe 50 dabei.
Kunde 1, 2, 3, 4, viele hast du nicht gewonnen, den hast du gewonnen.
Genau, ja. Oder selbst, hey Kunde, ich bin jetzt bei dir.
Ja.
Und ich zeige dir doch jetzt mal live unsere verschiedenen Möglichkeiten. Mhm. Das wäre sozusagen ja der andere Fall. Und du hast sozusagen erstmal die App und kannst sagen, pass auf, das wähle ich ja aus. Und dann geht es wirklich rein um Kameratechnik. Das bedeutet, die Kamera, die in dem Device verbaut ist, Tablet, Handy oder jetzt auch Brille, die misst den Raum aus. Das bedeutet, die sucht sich Markerpunkte, die sucht sich gewisse Strukturen an den Wänden und so weiter und kann deswegen dann sagen, okay, das ist jetzt ein Meter und deswegen setze ich die Maschine hier hin und in dem Maßstab. Und das Ganze kannst du in Originalgröße machen oder auch natürlich kleiner skaliert. Wenn du jetzt in einem Meetingraum bist, wie jetzt wir zwei hier sagen, pass auf, das ist jetzt ein Vertriebsgespräch, dann kann ich natürlich hier nicht die 20-Meter-Anlage reinstellen, aber ich könnte auf den Tisch die kleiner skalierte Variante hinstellen mit einem Meter. Kann sagen, pass auf, gucken wir uns das trotzdem mal an und ich zeige dir unsere USPs.
Ja.
Und darum geht's. Ich habe gar nicht mehr jetzt hier meine PowerPoint offen, sondern wir gucken beide aufs echte dreidimensionale Modell.
Mm, interessant. Ich war letztes Jahr bei TED und dann durfte ich so eine Google-Kommunikationstechnik testen. Da waren so zwei Räume, ein Raum wie dieser hier und dann daneben war noch ein Raum. Und da war so eine Wand und die Person in dem anderen Raum wurde mir in meinen Raum projiziert. Wenn ich da so ein bisschen weiterdenke, du hast jetzt die Google, die Brille, ne? Und dann hast du diese Technik noch dazu. Ich meine, der Vertrieb, der wird einfach viel plastischer und selbst dann bringst du noch den Menschen in das Gespräch mit rein, kommt gerade so ein bisschen die Idee, ne? Und dann baust du jetzt und sagst, jetzt gehst du weg vom Menschen, jetzt hast du dein Hologramm von deiner an.
Ja.
Ist doch nicht weit weg, oder?
Nee, also tatsächlich ist das eines unserer Feature, die wir auf unserer Feature-List haben.
Das ist ja cool.
Weil die Kunden auch gesagt haben, hey, es gibt klar den Fall vor Ort, aber es gibt auch oftmals den Fall, dass wir eben nicht hinreisen, weil wir vielleicht bei einem Zwischenstand sind. Weil wir erst letzte Woche da waren und kurz was besprechen wollen oder sowas. Und genau dafür entwickeln wir jetzt gerade ein weiteres Feature, dass du eben das dann eher für den, ich nenne es mal Remote-Vertrieb, nutzen kannst, um dann wirklich das nicht nur in einer Teams-Meeting und Zoom-Call zu zeigen, sondern wirklich dann auch ein bisschen interaktiver das Ganze zeigen zu können und auch wirklich dann sozusagen dich aufschalten zu können auf mehrere
Devices. Das ist auch super interessant. Ja. Du hast ja so eine Brille da mitgebracht.
Genau, ich habe eine Brille mitbekommen, weil das sozusagen jetzt so ein bisschen der nächste Step ist. Also aktuell haben wir einen starken Schwerpunkt auf Tablets und Smartphones.
Aha.
Auch immer mit dem Hintergrund, dass unsere Kunden eigentlich wollen Plug and Play. Die haben ihre Daten, die wollen sie bei uns hochladen und wollen ein paar Stunden später dann damit zum Kunden fahren und gar nicht groß viel Technik machen. Und deswegen.
Hast du aber auf der Messe noch so einen anderen Monitor gehabt?
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, das Ding sah doch, das war doch wie auf wie ein Hologramm. Was war das denn nochmal?
Das war tatsächlich einfach ein Eyecatcher, den wir gebastelt haben. Beruhte eigentlich auf dem Prinzip einer, würde ich mal sagen, Sonnenbrille. Das bedeutet, wir haben aus einem Monitor quasi eine bestimmte Schicht entnommen. Und haben die auf eine Scheibe gebracht. Und deswegen hast du dann den Inhalt erst durch diese Scheibe gesehen.
Ja.
So eine Art Hologramm.
Fand ich auch sehr spannend.
Ja, weil, sehen wir. Daher, Kit, also, ja, das ist halt mein Background in der Messe geschehen. Ich weiß, dass man halt irgendwie irgendwas braucht, um die Leute zum Stehen bleiben, zu annonieren. Vor allen Dingen, es sind halt, wir haben in der Startup-Area, da haben wir einen kleinen Stand, da haben wir jetzt nicht groß irgendwie was auffällt. Und unser Produkt, muss man ja auch sagen, ist ja sehr digital. Das heißt, da steht nichts. Okay. Sondern du brauchst auch was anhält.
Ja, das ist sehr gut gelungen. Also
und deswegen eben gebastelt.
Ja, aber zurück zur Brille, ne?
Genau, das heißt aktuell eben sehr Schwerpunkt auf Tablet und Handys eben schnell, weil was hat der Vertriebler, die Vertrieblerin immer dabei? Smartphone und Tablet. Und das heißt, es ist halt null Aufwand für unsere Kunden aktuell. Sie haben die Daten und sie haben das Device. Und wir sind sozusagen dazwischen die Brücke, die sie bei uns einfach dann dazu buchen und haben sozusagen dann sofort das gesamte Portfolio dreidimensional dann dabei.
Ja.
Jetzt haben wir die ersten Kunden, die sagen, finden wir gut, lass uns über die nächsten Schritte sprechen. Wir sind schon dabei mit Tablet und Handy, sind alle unterwegs weltweit. Wir würden jetzt gerne noch immersiver werden. Weil klar, beim Tablet guckst du natürlich aufs Tablet drauf und siehst dahinter dann die 3D-Welt. Und das heißt, wir steigen jetzt ein in das Thema AR-Brille. Und das ist ganz wichtig eben, nicht das klobige Virtual Reality Headset, was alle kennen, mit so einem riesen Ding.
Und Kopfschmerzen hinten dran und
Kopfschmerzen, noch viel Kabel, am besten noch ein Laptop, weil du da irgendwie viel zeigen musst und viel Performance brauchst. sondern wir sind bei der AR-Brille. Und das habe ich jetzt einmal mitgebracht.
Ja.
Die Hörerinnen und Hörer, die sozusagen jetzt am Kopfhörer sitzen, kann man es aber beschreiben, es ist eigentlich wie eine Sonnenbrille. Also es sieht wirklich aus wie eine Sonnenbrille. Man merkt, dass die Bügel etwas dicker sind und oben sozusagen das Gestell ist etwas dicker. Da sitzt die Technik drin, aber letztendlich ist das einfach eine Brille, die ich aufsetze. Das heißt, ich muss mir nicht ein Headset nehmen und vor allen Dingen, ich gucke durch. Also ich ziehe mir das jetzt auf und sehe dich immer noch. Kann mit dir ein normales Gespräch führen, aber eben in das Glas wird rein projiziert, um das jetzt mal so ganz plump zu sagen. Das bedeutet, ich kann damit eben meine echte Umwelt sehen, also das, was ich hier nach wie vor in dem Raum sehe, aber ich kann digitale Informationen hinzufügen. Wir kennen es in der kleinsten Form von Head-Up-Display in den Autos. Ist ja auch in der Regel irgendwie eine Glasscheibe, da gucke ich durch. Oder es ist projiziert, ich gucke sozusagen auf die echte Straße und sehe da Informationen. Und so ein bisschen ähnlich ist das hier auch. Das heißt, ich sehe immer noch den normalen Raum, die Produktionshalle zum Beispiel, den Messestand, wie auch immer. Und kann damit aber eben komplette dreidimensionale Formen sehen.
Die Entwicklung, weil du sagst, ne, wird ja immer kleiner. Ja. Du bist ja auch dicht an Google dran, ne? Weißt du, hast letztes Jahr in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, welche Anbieter, frage ich dich gleich auch noch dazu. Aber wie siehst du da auch in die Entwicklung in den nächsten Jahren, dass es immer mehr so in diese Richtung geht, wie wir beide jetzt hier durchgucken?
Massiv. Ne? Ja, also zum einen Meta ist jetzt mit Ray-Ban zusammen.
Die habe ich mir angeguckt, das habe ich dann wieder gelassen, weil ich doch noch nicht so cool fand, was die Software angeht.
Da fehlt halt der Mehrwert, finde ich.
Da fehlt der Mehrwert.
Ja, aber es ist halt schon mal ein technologisches Zeichen, was halt von der Größe her geht. Ja. Also das merkst du halt sozusagen, es gibt diese eine Richtung von sehr, sehr dünn, aber die Funktionen sind, ich sag mal, eher so alltagsbestimmend. Das heißt, da hat man jetzt irgendwie neuerdings eine KI drin, maximal irgendwelche zweidimensionalen Informationen in einem Glas zum Beispiel. Aber es ist noch nicht da, wo es jetzt dann sein kann.
Ja.
Auf der anderen Seite sozusagen gibt es dann die Brille, wie wir sie jetzt haben, wo es vor allen Dingen, muss man auch sagen, asiatische Anbieter sind, wo halt wirklich Performance hintersteckt und wo ich dreidimensional wirklich komplette Anlagen, komplette Logistikzentren quasi eigentlich damit dann
kommunizieren kann. Immer mehr, und das ist auch das, was mich ja so mit meinem Background und Bias da so ein bisschen interessiert. Warum brauche ich eigentlich noch einen Laptop, Monitor und so ein Device? Eigentlich brauche ich doch nur die Brille. Die habe ich sowieso auf. Wenn ich mein ERP-System, mein Transportmanagement-System und meine Alerts mit meinen Ausnahmen sowieso sprachgesteuert ablaufen lasse, dann reicht das doch, oder?
Ist hundertprozentig. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Brille uns in den nächsten, ja, muss man sagen, Jahren, Jahrzehnten noch sehr stark beschäftigen wird. Mhm. Weil ich glaube auch, dass das eventuell das Handy ablösen könnte.
Ja, ich bin jetzt viel, viel weiter weg als du von dem Thema, aber ich habe immer bei manchen Präsentationen, die ich mache, diese Kingsman-Szene.
Ja.
Da habe ich immer das kurze Video drin.
Ja.
Also sagen, da sitzen die Avatare, die setzen ihre Brille auf und auf einmal kommen dann fünf Mitarbeitende, die fünf Agenten, die
aber sich an den Tisch setzen. Es geht. Das ist genau das, das könnten wir,
das ist mega spannend.
Könnten wir sofort machen, das mit der Technologie schon. Also das ist, klar, die Akzeptanz kommt jetzt, dadurch, dass sie eben auch kleiner werden, einfacher werden, auch im Handling jetzt natürlich besser werden, auch preislich muss man ganz klar sagen. Also wenn wir jetzt an die Microsoft HoloLens denken, die ja so ein bisschen eine der ersten AR-Flaggschiffe war sozusagen, die aber, das mir lügen, 3.000, 4.000 Euro, glaube ich, gekostet hat, sind ja halt jetzt dann eher im Bereich zwischen ein paar hundert Euro und vielleicht maximal 1.000 Euro, aber ist dann schon auch wirklich viel. Also da kommen wir jetzt auch in Sphären, wo man sagt, das macht uns auch
Das macht Sinn. Ja. Naja, natürlich. Das mein Smartphone, ich habe sie leider liegen lassen heute, ich muss sie gleich mal ausmachen. Ist normalerweise nicht bei denen im Podcast, mein Handy hier liegen zu haben, aber das liegt ja auch in den Sphären.
Ja.
Und wenn ich dann wieder irgendwelche Integrationsverträge dran denke, ne, dass das über die Telekom-Anbieter dann läuft, dass ich da meine Brille kriege anstatt meines Handys oder meines Smartphones, dann kriegt das eine ganz andere Dynamik.
Ja.
Ja, und ich finde es spannend, weil gerade in der Logistik ist es ja so, wir sind ja die letzte Branche, die Dinge noch physisch bewegt, irgendwie da neben dem Handwerk natürlich, aber es ist ja so, in der Logistik hast du halt immer Physik. So, und gerade die Leute, die dann noch am Stapler in der Hand irgendwie Stapler bedienen oder auch Arbeitsschritte haben in der Produktion, Produktionsversorgung, irgendwas von da, gibt's ja immer noch, der Mensch ist ja noch da.
Ja.
So,
ja.
Und dann eine Brille, ne, nur zu haben. Ich meine, im Lager hat sich das ja mit wie heißen die, Ubimax und wie sie alle heißen, ja auch schon in der operativen, gibt es ja erste Ansätze.
Ja.
Mit Sprache auch, da habe ich auch Gast hier gehabt, den Sascha von Lydia Voice, Sascha Egner und Sprachsteuerung, gerade in der Kommunikation, aber auch mit KI jetzt weitere Möglichkeiten. Und die Brille dann noch dazu, das Device wegzulassen, weil ich dann auch mit dem Sichtfeld scannen kann, QR-Code lesen kann,
BLE,
was auch ich, RFID, was auch immer noch da ist, um das Objekt zu identifizieren, oder nur das Objekt zu identifizieren, weil ich weiß, was drauf ist. Das ist super spannend. Also
da, ja, und das geht halt wirklich. Ja. Also jetzt, ja. Das ist jetzt wirklich ein Flaggschiff, was wir jetzt nutzen, weil das einfach aktuell das leistungsstärkste auf dem Markt ist.
Zum Aufsetzen.
Ja, unbedingt. Ja. Weil wir wirklich auch komplexe Anlagen und 3D.
Ja. Jetzt habe ich den Knopf gedrückt. Und sieht das?
Ja. Wahnsinn. Also es ist halt wirklich. Ja, cool. Guckst da ganz normal durch und gibt's verschiedene Formate. Es gibt entweder sozusagen die Brille an sich, Standalone.
Nur um die Ecke gucken. Ich sehe dich und sehe jetzt hier unten, dass ich meine Brille hier liegt. Meine
Schalter auch.
Ist ja, das ja jetzt nicht andere.
Und genau, und auch noch die Variante.
Entschuldige, das ist hier
unerwähnt. Also es ist halt wirklich eine Brille, normalen Brille nachgeahmt. Zum Beispiel bei dieser Brille gibt's auch die Variante, dass du Sehstärke mit reinpacken kannst.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Genau. Sehstärke geht auch?
Geht auch. Das heißt, wenn du die jetzt bestellst, kannst du angeben, hey, ich habe die und die Sehstärke.
Ja.
Und dann wird das direkt mit reingebracht. Es gibt jetzt von einem anderen Anbieter, habe ich letztens gesehen, das kommt jetzt in den kommenden Monaten raus, auch eine erste Brille, wo du flexibel die Sehstärke einstellen kannst. Das heißt, wieder so eine kleine Einstellung und kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt zwei plus zwei und dann kannst du den nächsten geben und kannst dann noch mal ein bisschen was abziehen. Also das kannst du auch machen.
Ja.
Und genau, hier siehst du jetzt zum Beispiel auch, dass wir zwei Kameras auch vorne haben. Das bedeutet, wir haben jetzt wirklich hier eben jetzt nicht für Social Media Content zum Video drehen, sondern wirklich für eine Tiefensensorik. Weil wir brauchen die Tiefensensorik, um mal wirklich den Platz vor uns in der Halle oder im Meetingraum abscannen zu können. Und dafür haben wir sozusagen jetzt zwei Kameras drin.
Ja.
Das heißt, das ist sozusagen der nächste Step, wo wir jetzt gerade dran sind.
Jetzt ist dann neben der, R2, ne?
Ja, genau. Das ist die R2 Ultra.
Ja, Ultra.
Ja, ja.
Ist dann neben der Kamerasensorik noch weitere Sensorik drin? Also, wir am Ende bilden wir ja die Welt ja mit Sensoren
nach. Ja.
Ne? Also wir gehen ja dahin, dass dann auch Logik mehr ins Device gepackt wird oder ins Auto, wo du dann ja ganz viele Sensoren hast, damit das Auto auch alleine fahren kann und fahren darf und Menschen erkennt auf der Straße etc. Ja. Wie ist es mit den Brillen? Was ist da heute drin an Sensorik?
Also du hast quasi einmal diese Sensorik in Richtung nach außen. Das bedeutet, da unterscheidet sich eben oftmals, hast du eine Tiefensensorik drin. Das ist sozusagen das, was da sehr, sehr wichtig ist. Dann hast du das Thema noch, was erkennt dir eine Brille an Bewegung von dir? Das heißt, du hast da das Thema 6DOF, also das heißt, Leute, 6 Achsen, die getrackt werden.
Okay.
Das ist wichtig, wenn du wirklich mit der Brille zum Beispiel laufen möchtest und die muss deine Bewegung sozusagen erkennen und auch nicht nur deine Kopfbewegung, sondern auch Bewegung deines Körpers zum Beispiel. Das brauchen wir eben, weil wir ja ein virtuelles Modell in der Halle stehen haben und du läufst ja dann um das virtuelle Modell herum. Das bedeutet, die Brille muss eben verstehen, hey, jetzt läuft er in die Richtung. Das heißt, ich laufe an dem digitalen Modell eben jetzt auch entlang. Also das sind sozusagen die Sensoren. Dann hast du natürlich auch sowas drin wie, hast du jetzt gerade die Brille auf, hast du sie ab, das merkt er dann. Natürlich hast du hier auch ein Soundsystem drin, ein Mikrofon. Also du hast wirklich verschiedene und Varianten.
Die jetzt von der Softwareseite, die Integration, ne?
Ja.
Die Schnittstelle. Wie viel Logik läuft auf der Brille? Wie viel braucht die? Also Betriebssystem wahrscheinlich, ne?
Ja.
Dass dann dementsprechend Signalübergabe etc. an euch passiert. Aber was kommt, wo dockt ihr an? Wo ist der Ansatzpunkt?
Ja, tatsächlich hier, für diese Brille haben wir einfach eine App. Aber du hast einfach eine App. Und du hast die App, wie du sie auf dem Handy hast, die Isfu-App, kannst du auch auf der Brille einfach haben.
Krass.
Und startest genauso, wie du es auf dem Telefon machst. Das heißt, du hast auch da dann
die App
deine... Das sind dein Portfolio. In dem Fall kannst du es sogar mit den Händen dann steuern. Das heißt, du hast die Liste und kannst sagen, scroll mal und jetzt nehme ich das hier. Letztendlich ist es aber einfach nur eine App. Und das ist eben doch das Interessante bei den Brillen, dass jetzt auch die ersten Betriebssysteme für diese Brillen entstehen. Das heißt eben Android.
Ja.
Google hat jetzt eben ausgesprochen, dass sie ein neues Android machen für smarte Brillen, wo es dann eben ganz einfach wird, in Zukunft dann einfach die Apps zu deployen. Aktuell gibt es noch viele Insellösungen, aber das wird...
Die meinen sie ernst.
Ja.
Ja.
Und das
war schon oft mal der Versuch da, ne? Ja. Aber jetzt scheint es so, als wenn, ne, der Ansatz wieder ernst gemeint ist.
Absolut. Also jetzt zum Beispiel X-Real, das ist eben der Hersteller, mit dem wir viel auch machen. Mhm. Die haben jetzt auch verkündet, dass sie zusammen mit Google eine erste Brille rausbringen.
Interessant.
Und X-Real hat sehr schlanke Brillen mit sehr viel Performance. Ja. Und da glaube ich, wenn die zwei jetzt zusammen was machen, ich glaube, Project Aurora heißt das. Okay. Da kannst du dann ordentlich knistern. Also das wird dann sehr interessant. Und selbst jetzt Apple, die ja mit der Vision Pro natürlich auch so ein, eigentlich war es eine hybride Lösung. Die haben es auch als AR-Brille verkauft, aber eigentlich war es nicht so richtig eine AR-Brille, weil es war immer noch eine VR-Brille, es war immer noch geschlossen. Ja. Aber Kameras haben sozusagen das aufgenommen, was außen ist und es dir dann auf Monitore innen drinnen gezeigt. Das heißt, das war jetzt noch so ein Zwischending, auch noch sehr groß, auch noch sehr teuer, aber auch die haben ja schon verkündet, dass sie eigentlich noch eine leichtere Variante machen wollen.
Ja, das bietet sich an. Ja. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, immer mit diesen riesigen Brillen, wo du dann abgeschirmt bist. Also ich fühle mich da nicht wohl mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gesagt, wenn das so bleibt, dann glaube ich nicht, dass sich das durchsetzt, dass so jemand arbeiten kann. Oder weil das ist, ich war durchgeschwitzt und fertig danach, nach 5 Minuten mit dem Ding drauf, habe gesagt, irgendwas ist mit mir verkehrt. Ja. Aber andere Leute haben mir das auch berichtet, dass das genauso ist.
Ja.
Also und hier ist es natürlich ganz anders.
Ja. Genau. Ne? Das Thema Sehkrankheit, das ist halt bei dem Thema VR immer das Thema, weil einfach quasi die Befehle, die deine Augen und dein Gehirn verarbeitet sozusagen über die Brille, sind halt andere als die restlichen Sensoriken merken.
Also so ist es. Und wenn ich auf den Boot gehe, ist sowieso vorbei bei mir. Da bin ja mal leidenschaftlicher Angler gewesen. Das habe ich ja auch gelegt mittlerweile, ja. Nicht, weil ich krank wurde, weil das einfach sich nicht mehr anbietet. Aber auch weil ich seekrank wurde, relativ schnell. Also ich war nicht gemacht dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht an der Stelle und wie die Entwicklung auch weiter aussieht. Du musst ja dann auch deine Strategie als Unternehmer ja auch permanent an solche Dinge ausrichten, Thema Innovationskraft zu halten. Wie machst du das? Du holst dir Inspiration weiterhin immer her? Gehst du nach Asien? Gehst du nach USA? Liest du viel? Weil musst du auch ein Unternehmen führen. Du kannst ja nicht nur Weiterbildung. Wie machst du das? Gerade weil du in so einem innovativen, schnelllebigen Geschäft ja unterwegs bist. Da hast du auf der anderen Seite die Vermittlungsfunktion, dass du die Kunden da abholen musst, wo teilweise noch die Postkutsche reinfährt, sage ich immer. Ne? Und dieser Spagat, wie kriegst du das hin?
Zum einen, glaube ich, ist es naturell. Also, dass mich genau solche Sachen eigentlich immer dann auch aufgeregt haben und mir angespornt haben, wie du auch sagst, der Vertriebler, die Vertrieblerin mit ihr PowerPoint im Außendienst, wo ich dachte, nee, da müssen wir doch irgendwie eine Lösung haben und irgendwie müssen wir doch was machen können da. Also es sind wirklich eher so ein bisschen die Paypoints, weil ich glaube, da liegt auch eine Stärke von mir, dass ich wirklich eher so ein bisschen Beobachter bin und eher dann sozusagen aufnehme.
Adaptierst dann aber auch
schon. Ja, und die Kunden sozusagen, die sagen, ach, das ist jetzt nervig, aber es ist halt so. Ja. Und dass ich dann eher denke, okay, da müssen wir irgendwie was draus machen. Da tun mir dann oftmals dann meine Techies dann leid, weil in der Regel ist dann so, dass ich mit einer Idee komme. Ich habe halt keine Ahnung von Software. Mhm. Und dann sage, das ist die Vision. Mhm. Wie kriegen wir die jetzt hin? Und dann rattern da irgendwelche Köpfe, Viehköpfe und dann kommt da technisch was raus. Aber tatsächlich ist das viel. Und ich muss ehrlich sagen, lesen. Also, was heißt lesen, aber viel rumbrowsen eigentlich. Also jeden Abend ist eigentlich mein Ritual, wenn ich im Bett liege, dass ich quasi durch diverse Blogs lese und durch diverse Newsforen, da gibt es ja die einschlägigen Seiten, die dann wirklich auch neue Tech-Trends und sowas promoten. Das ist jeden Abend bei mir mindestens, ja, ich sage, wenn ich sehr müde bin, eine halbe Stunde, aber kann auch mal sein, dass ich irgendwie 3-4 Stunden dann lese und sozusagen dann immer tiefer vorgehe und immer tiefer irgendwie noch was finde.
Ja.
Und das ist bei mir ein Ritual. Klar, Asien ist immer gerne ein Urlaub. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie jede Woche nach Asien fliege und mich da dann
natürlich
so ein bisschen da abhole. Aber jetzt zum Beispiel Singapur waren wir jetzt im letzten Jahr. Mega, mega Input. Ja. Allein die Stores da, was sie da eben haben, alles und sowas. Also da ist schon, soll man sagen, Asien ist ja schon noch weit.
Absolut, ne? Ja, finde ich auch. Bin aber sehr begeistert, wenn man da Singapur jetzt auch als Reiseziel wählt, was man da mitnehmen kann, auch nach den Veranstaltungen. Und das hat sich extrem schnell entwickelt. Also, ne, wenn man da vor ein paar Jahren mal war und sich das jetzt in Singapur sowieso, aber auch gerade die Dynamik, die da an den Tag gelegt wird, schon Wahnsinn.
Ja, und die Offenheit. Also das ist das, was mich immer so sehr abholt. Jetzt auch nicht nur asiatische Länder, muss man auch sagen, auch europäische Länder sehr oft. Die einfach sehr offen sind. Also wenn wir jetzt an Messen denken, jetzt, wo wir selber ausgestellt haben zum Beispiel, muss man einfach sagen, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen europäischen Besuchern und Besucherinnen, die uns kennengelernt haben, die sofort gesagt haben, boah ja, und nächste Woche mal einen Termin, und los geht's. Und die einfach sagen, ja, probieren wir jetzt aus. Und dann hast du sozusagen auch deutsche Besucher und Besucherinnen, die auch sagen, hey, ist cool. Aber die fangen immer an mit, okay, ja, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, kriegen wir das in unsere Prozesse denn jetzt rein? Haben wir überhaupt die Daten? Also da merkst du schon, das ist auch mal im Prozess dann oftmals langsamer und so ein bisschen, ja, da fehlt auch manchmal so ein bisschen diese Offenheit zu sagen, fuck off, machen wir es einfach. Probieren wir mal aus.
Ja.
Ich meine, das ist auch keine großen Investitionen verbunden, sondern musst einfach mal ausprobieren.
Ja, spannender Punkt. Ja. Also diese deutsche Mentalität manchmal ist vielleicht auch Österreich und Schweiz genauso, aber diese Can-Do-Mentalität. Lass uns doch mal was probieren. Was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Ja. Ne? Also einfach mal was zu machen und zu starten, mutig zu sein. Ne? Da brauchst du noch nicht mal richtig viel Mut. Am Ende des Tages reden wir ja nicht über irgendwie vielleicht reden wir darüber, aber ein life-changing Project, bloß wenn ich es nicht starte, dann werde ich nie erfahren, ob es dein Buch rein ist.
Und ich kann mich noch noch so beschweren, wenn ich nichts versuche, nicht mal was austeste.
Ich glaube, es hängt auch viel, wie man das, meine These, häufig an der Legacy, also an dem, was wir als Erbe immer noch mitziehen in den Unternehmen und dann dem fehlenden Mut, Dinge auch immer abzuschneiden. Weil Menschen gehen ungern Schritte zurück, aber wenn du neue Dinge probieren willst, muss doch klar sein, dass du auch alte Dinge abschneiden musst. Und das ist doch, wenn man neue Dinge lernen wollen, muss man alte Dinge verlernen. Wenn man, ansonsten wirst du nicht das Neue lernen, weil der Speicher ist irgendwann voll. Und das ist so eine Mischung aus verschiedensten Themen, ja kein politischer Podcast hier, ne? Aus verschiedensten Themen, gesellschaftliche Herausforderungen, die unser Kontinent, aber besonders unser Land einfach hat mit vielen Dingen, wo wir einfach jetzt mal von der Politik Änderungen erwarten, die nicht kommen, von den Unternehmen Änderungen erwarten, die nicht kommen. Und ich glaube, ein Land mit Menschen, die neu starten, ich habe das auch gerade mit Asien gehabt oder auch mit den ehemaligen russischen Gebieten in der Logistik, ne, dass die einfach war ein Vortrag im BVL-Umfeld, wo jemand sehr interessant erklärt hat, dass die mit keiner Legacy anfangen. Da gibt's einfach nichts. Das sind junge Leute. Die sind mathematisch, IT-technisch top ausgebildet. Die fangen mit keiner Vergangenheit an, die sie blockieren, hindern, zurückhalten kann. Und die fangen einfach neu an. Lass uns mal die Welt neu erfinden. Ja, und das machen die einfach, weil die sagen, ich kann mich an gar keinem Alten orientieren. Das, was wir jetzt machen, ist auf dem neuesten Stand der Technik. Und mit dem legen wir los. Also keine monolithischen, geschützten Systeme im Sinne von, ich komme nicht an die Daten ran und ich will auch nicht meine Daten teilen, sondern irgendwie trotzdem geschützte, cyber secure, in dem Rahmen der Möglichkeiten abgesicherte Systeme, die es aber zulassen, dann über eine KI an diese Daten ranzukommen und daraus neue Lösungen bauen. Deswegen tun sie die sich einfach leichter.
Aber kommen wir nicht auch daher? Das ist mal so das, was ich denke.
Ja, wir kommen daher. Aber unsere Generation, ne?
Ah, das ist jetzt komplett.
Unsere Generation, ne? Du bist ein Gründer, der das natürlich anders lebt. Deswegen siehst du es anders. Setz dich abends hin, liest das. Aber ich kenne ganz, 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 ganz viele Menschen und vor allem auch Unternehmen, die immer mal wieder versuchen, da auszubrechen und aber in ihren eigenen Strukturen und lass es dann auch die Menschen sein, die dann da sitzen, gefangen sind und einfach nicht vorankommen. Mhm. Weil 3 Schritte nach vorne, 5 zurück. Ja, man probiert mal was, man testet was aus, macht ein Pilotprojekt, verschränkt die Arme und sagt, oh, hat ja nicht funktioniert. Haben wir gleich gewusst.
Ja, genau.
Ja? So, und das ist so, wo ich sage, ey, wir brauchen einfach den Raum, auch scheitern zu dürfen. Wir brauchen das Kapital, auch scheitern zu dürfen, auch mal was zu verbrennen, dann neu anzufangen und dann wieder was aufzubauen. Und das ist einfach was, was uns Deutschen irgendwie nicht so gut gelingt und mal gut gelungen ist. Warum? Weil hier auch keine Legacy war, genau, nach dem Krieg. Ja. Dann ging es einfach nur nach oben. Dann kam 70er Jahre schon der erste Knick. Dann kam glücklicherweise die Wende, weil da gab es nochmal einen neuen Absatzmarkt. Ja, ich sage mal, letzte deutsche erfolgreiche Unternehmen, die spruch den Brief fast immer, aber eigentlich nie im Podcast. Das wurden 1972 globale Unternehmen gegründet, ist die SAP. Das ist das Vorzeigeunternehmen global, wenn man sich ja jetzt mal einen globalen Vergleich anguckt. Ja, ja. Aber auf der Tapete ja, ist es wiederum ein kleines Unternehmen bei den Vergleichen zu den anderen, die da oben draufstehen. Ne? Wenn man so mal die größten Unternehmen in der Bewertung global googelt, ja. Nvidia und so. Und diese kam erst in den letzten 20, 30 Jahren nach oben. Aber wo sind wir denn da geblieben in der Zeit? Bringt ja nichts. Wir gucken auf dich heute und wir gucken auf die Innovation und sagen, okay, da sind tolle Unternehmer, die was Tolles schaffen wollen, mit neuer Technologie einfach Branchen revolutionieren. Und das sehe ich aber bei dir, dass du da dass du dich nicht da irgendwie zurückhalten lässt, sondern ganz im Gegenteil, was verändern willst. Und was sind denn für dich aktuell neben deinem natürlich neuen Produkt so die mega Steps in den nächsten 5 Jahren? KI schwirrt überall rum, ne? Aber du sagst, das habe ich mal eigentlich als, weiß nicht, ob du sowas hast wie OKR-Planung, Zielplanung, wo willst du hin? Bestimmt. Du bist ein fokussierter Mensch. Wo willst du hin mit dem Unternehmen? Was sind deine Ziele?
Tatsächlich ist das Thema oder das Ziel aktuell vor allen Dingen wie through. Also, weil ich selber jetzt auch so viel Traction in dem Thema Augmented Reality sehe, Thema Brille, was extrem im Kommen ist, ist ganz klar das Thema, das auszubauen. Wir sind jetzt gerade eben in Deutschland gestartet, haben jetzt auch einen guten Start zum Glück hingelegt mit vielen Kunden, die wir jetzt schon gewinnen konnten. Natürlich soll da jetzt noch viel kommen, aber die nächsten Steps sind Ausland. Also tatsächlich
expandieren.
Geht es ganz klar jetzt in die Expansion. Jetzt erstmal ein bisschen Anrainer starten und sozusagen ja viel jetzt auch, gucken wir gerade so ein bisschen nach Italien, Frankreich, Polen, sozusagen auch da, wo eben auch viele Maschinenbauer, viele Anlagenbauer sitzen, die eben auch
gerade Italien ist genau. Ja sehr, sehr präsent. Ne?
Genau, da kommen wir jetzt gerade auch schielen, aber muss ich auch ehrlich sagen, mit einem Auge schon so ein bisschen in die USA und nach Asien. weil natürlich auch großes Potenzial herrscht und eine große Offenheit herrscht. Also ganz klar bei mir gerade Fahrplan Vertrieb. Das ist auch das eigentlich, womit ich mich tagtäglich beschäftige, Vertrieb aufzubauen, zu gucken, was machen wir denn für Lösungen? Ist das alles in-house oder suchen wir jetzt gerade Partner? Wir haben zum Beispiel gerade ein, zwei Partner-Konstellationen in der Testphase, dass wir jetzt gar nicht den Vertrieb komplett in-house haben, sondern es gibt bestimmte Regionen, die dann irgendwie an Partner gehen und sowas. Also tatsächlich ist das Thema und das Ziel ist ganz klar, in einigen Jahren kommt man irgendwie through in den Bereich Maschinenbau, Anlagenbau, große Logistikzentren und Co. Nicht mehr vorbei. Das ist das kleine Ziel, was wir uns gesteckt haben.
Ja, spannend. Ich bin gespannt, wie du das dann auch alles dann dementsprechend gerade in der Wachstumsphase dann auch koordinierst, managst und so weiter und wie es dir gelingen wird, weil das hängt ja nicht alles an dir, an Personen. Das sind ja auch Rahmenbedingungen, ne? Die du natürlich, auf die du reagieren musst, ne?
Ja.
Und drücke ich dir fest die Daumen, dass das so gelingt, wie du dir das vorstellst.
Ja, ne? Also da gehört natürlich auch viel dazu, teilweise ein bisschen Glück. Wie du sagst, Rahmenbedingungen, muss man auch ganz klar sagen, bis dato haben wir jetzt wirklich auch alles selbst finanziert, als selbst aufgebaut.
Ja.
Auch da mal sozusagen einen offenen Einblick.
Ja.
Die Frage stelle ich mir gerade, ist jetzt nicht der Moment, wo wir sozusagen jetzt von außen jemand aufnehmen, weil Produkt ist fertig, uns geht es jetzt eigentlich wirklich darum, jetzt mal richtig voll Karacho hier auf den Vertrieb zu gehen. Mhm. Das geht natürlich mit externem Kapital oder mit externem Partner, geht das natürlich immer einfacher. Also sind eben auch genau diese Fragen, wie man sich jetzt aufstellt, wo natürlich auch Deutschland auch noch eine andere Rolle hat in Sachen Venture Capital und Co., was auch nicht so einfach ist sozusagen.
Definitiv, wenn man sich die Zahlen anguckt im Vergleich zu den anderen Ländern, haben wir da, na klar, als deutscher Gründer hast du da schon Nachteile.
Ja.
Das ist so. Und du bist aber auf dem Weltmarkt unterwegs. Von daher stellt sich die Schummi-Frage irgendwann, mit wem, in welcher Konstellation und wie. Wir sind ja hier im Digital Hub in Hamburg. Ich glaube, hier ganz viele Firmen stellen sich hier genau diese Frage. Ne? Sagen, okay, ich erlebe natürlich auch gerade in der Logistik, was da passiert. In einem 3-4 Jahre am Markt bist und keine Traktion hast, sind einige Insolvenzen gerade. Wir sind ja auch, und da reden wir ja nicht viel presseseitig drüber, in einer relativ starken Insolvenzphase. Man liest es mal immer mal wieder, aber gerade kleine Unternehmen haben schon echte Herausforderungen.
Ja.
Ja, und ich glaube, es liegt aber ein Stück weit auch am Produkt und am Timing. Ich sehe bei dir ein absolut cooles Timing mit einem guten Produkt, mit einem Visionär, der für sein Thema brennt und einen Plan hat, aber auch vor allem den Drive hat, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das ist wunderbar zu beobachten, dass genau solche Beispiele gibt. Ich hoffe, die Leute da draußen sehen das genauso im Sinne von, ey, da möchte ich nacheifern und auch genau in dem anderen Feld oder da oder da oder da ist auch es toll, ist, Unternehmer zu sein, weil man was bewegen kann. Und ich hoffe, dass wir auch gerade dieses Thema Verantwortung zu übernehmen als Unternehmer, ne, dass das nichts Schlechtes ist, sondern dass es einfach auch als Positives gesehen wird, da nachzueifern. Ja, ich bin gespannt.
Und auch Know-how teilen. Ne?
Also das,
und Know-how teilen,
das genau.
Auch Netzwerken agieren,
Know-how teilen.
Und auch das, was du gerade gesagt hast, falls da draußen jemand ist und sagt, hey, cool, will ich auch machen oder sowas, dann nicht direkt zu sagen, oh Gott, nee, spreche ich nicht mit dir, weil das ist jetzt unser Produkt, sondern einfach Köpfe zusammenstecken, irgendwas. Ja. Entwickelt sich ja immer. Vielleicht in einer anderen Richtung, vielleicht mit einem anderen Produkt, vielleicht Kooperation, vielleicht auch nicht.
Großartiger Punkt.
Einfach.
Großartiger Punkt, weil es ist nach wie vor und auch da, es klingt dann immer so negativ, aber wir sind in der Logistik immer noch so, dass jeder irgendwie Angst hat, seine Daten zu teilen. Deswegen auch Engagement meinerseits in der Open Logistics Foundation. Also da auch, selbst da erlebst du dann auch Ressentiments, dass die Leute, sieht ja denn, dass ich nicht so ausgelastet bin auf irgendwelchen Relationen und Strecken. Du hast das Thema Schwäche vorhin angesprochen, zweimal hintereinander den gleichen Messestand. Du könntest mutmaßen, dass es dem Unternehmen nicht so gut geht. Meine Güte, das sind da Dinge, die muss man noch mal jetzt mal weglassen und sagen, okay, wir konzentrieren uns darauf und ziehen wirklich die positiven Aspekte raus. Ich glaube aber trotzdem, dass es manchmal auch ein Generationsthema braucht, ein Wechsel in diesen Unternehmen oder aber deutsches Familienunternehmen, die Stärke Deutschlands. Ne? Ich sehe es auch so, wenn die nächste Generation auch nicht nur in die Fußstapfen treten muss, sondern auch ihr eigenes Ding machen darf. Weil ganz viele Familienunternehmen, weil die finde ich nicht so sexy, um ehrlich zu sein, weil die sparen genau den Stiefel in der nächsten Generation so, wie sie es von ihren Eltern gelernt haben. Weil die Eltern das auch erwarten, weil sonst funktioniert der Sohn oder die Tochter ja nicht so, wie man es erwartet. Dann hat man das Unternehmen schlecht Hände gelegt. Man muss den Raum schaffen, Platz machen und dann die neue Generation als Coach an der Seite stehen, unterstützen, aber auch ihren eigenen Weg gehen lassen, weil die Zeiten sind nun mal andere. Ja. KI ist da, KI hat Einflüsse auf produzierende und produzierende Bereiche, aber vor allem natürlich auch den Office-Bereich, wo früher jeder gesagt hat, als mein Kind soll möglichst im Büro arbeiten und sich nicht fingerdreckig machen. Heute wird mal wieder, keine Ahnung, Handwerker ist auch nicht so schlecht. Das sind so Dinge, die haben sich ja eben verschoben und das, mit dem muss man auch Rechnung tragen, meine Sachen.
Ja.
Und wir haben ja schon kurz über Trends gesprochen, da will ich nochmal kurz eingreifen, ne? Du arbeitest, ihr arbeitet an dem Produkt weiter, verstanden, erstmal da Traktion zu kriegen, ne? Mich interessiert so ein Thema, aktuell sehr brennend, schon eigentlich aktuell ist Quatsch, schon seit 2-3 Jahren. Vielleicht ist das auch gar nicht dein Metier, ich spreche trotzdem kurz an. Digitaler Zwilling, ja, ist das eine, kannst du was mit anfangen, ne? Aber das Industrial Metaverse. Also diese Vision, dass wir irgendwo jetzt am Strand sitzen, unseren Avatar da hinschicken. Also erste Frage, glaube ich, wirst du mit Ja beantworten. Kommt sowas?
Ja, also es wäre jetzt töricht, Nein zu sagen.
Ja, ja.
Das,
ja, da hätte ich auch keine Anschlussfrage.
Ja, nee, also nein, man kann es nicht verneinen. Für mich ist die Frage, in welcher Form.
Ja,
und
genau,
welcher Zeithorizont.
Und ja, und auch, das ist auch das, wo ich gerade so unsicher bin. Ne? Ich glaube, alle. Keiner kann die Zukunft voraussehen. Wir können nur Annahmen treffen und mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Was glaubst du dann, wenn du die Welt, in der du dich jetzt bewegst, mit der schleppenden Dynamik, nenn ich es mal, vergleichst zu dem, was da propagiert wird? Wie weit sind wir denn da auseinander mit der Spanien, dass das wirklich Wirklichkeit wird?
Leider, also teilweise wirklich meilenweit. Also Wir haben wirklich täglich mit Industrieunternehmen Kontakt und ich höre auch teilweise, wir haben noch gar keine 3D-Daten, wir zeichnen noch per Hand. Ich höre auch sowas wie, wir machen gar keinen Vertrieb und so, wir kriegen alles. Deswegen, also ich glaube tatsächlich, wir haben Vorreiter, die sind da gut. Ich glaube, wir haben eine relativ breite, ich nenne es mal Mittelschicht, die dafür offen ist, sicherlich noch Zeit braucht. Und dann haben wir sozusagen unten die ganz weite Schere, die, weiß ich nicht, ob sie vielleicht auch einfach hinten überfallen, weil sie diesen Sprung zum Digitalen verpasst haben. Aber letztendlich wird diese Schicht, diese Mittelschicht, die wird immer breiter. Also ich glaube, wir müssen uns im Klaren sein, wir sind noch weit entfernt davon. Wir müssen sozusagen wirklich erstmal so ein bisschen mit den Basics anfangen.
Ja.
Und wir müssen schauen, dass wir den Begriff nicht verhunden. Sorry, dass ich das so sage.
Ja, ja.
Also dieses Thema digitaler Zwilling, wie oft ich das schon gehört habe und dann hat man irgendwie ein Rendering gesehen oder ein 3D-Modell davon und dann heißt es, ja, das ist unser digitaler Zwilling. Mhm. Nein, ist es nicht.
Ja.
Es ist kein digitaler Zwilling, nur weil du irgendwo ein 3D-Modell rumschwirren hast davon.
Ja.
Also ich glaube, da muss man nochmal ganz genau und ganz sensibel auch damit aufräumen, was es genau ist. Aber ich glaube, wir bewegen uns dahin. Also auch KI, natürlich sind wir da am Anfang, aber das springt damit rein und das
gehört alles ganz. Und allein in dieser Diskussion, die wir gerade auch führen und ich mit dem Nachdenken lassen, was du sagst, da kommen natürlich auch wieder Bilder aus verschiedensten Themenfeldern im Unternehmen, die ich sehe, ne? Die dann auch wieder in dem Moment, wo man es dann ausspricht, die Komplexität ja eigentlich auch herauskristallisieren für sich, für mich in meinem Kopf. Ja. Also von der Produktion übers Lager. Mit der Tatsache dessen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, brauche ich dann überhaupt noch irgendwie so ein Screen oder einen Monitor, der Device oder habe nur mein Device, meine Brille, wenn Ausnahmesituationen passieren, weil alles andere im Hintergrund irgendwie automatisch passiert. Wo heute ne Menschen einfach Aufträge eintippern oder nach Beständen suchen oder eine Inventur machen oder das.
Ja.
Das ist einfach so, wow, komplex. Ja? Hier haben wir Vertriebsprozesse besprochen, die aber auch irgendwie dann doch logistisch irgendwie einen Einfluss haben. Dann haben wir da den digitalen Zwilling von der Produktion oder vom Lager. Selbst da sind wir ja nicht wirklich gestartet. Da reden wir ein bisschen drüber, weil die und die in Bienen ein bisschen was machen. Ich habe auch mit einigen Unternehmen zu tun, die ja in dem Bereich unterwegs sind. Ne? Die sagen auch, Kaufzurückhaltung.
Ja.
Also, ne? Weil am Ende momentan jeder überhaupt sagt, gibt's die Fabrik dann noch in der Zeit?
Ja.
So, das ist, ne? Ich sag mal, trotzdem interessant mal über Thesen einfach zu, ja, ohne dass wir jetzt in die Zukunft gucken können oder die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, da einfach mal drüber zu quatschen, zu sagen, okay, aber lass mal gucken, was es eigentlich alles gibt.
Ja, und ich glaube, man muss sich ein bisschen davon verabschieden, dass es das Industrial Metaverse
gibt.
Und es gibt die eine Lösung,
ja.
Sondern es ist ein Zustand. Und die Frage ist, ab wann ist dieser Zustand da? Also vielleicht ist das ja schon
komplett
in ein paar Jahren.
Ja.
Da sind wir noch nicht bei dem utopischen Gedanken, den wir gerade alle vor Augen haben, sondern
und nicht das eine.
Genau.
Wenn wir sagen, okay, wir leben zwar in einer Realität, also meistens jedenfalls, jeder in seiner, das ist klar.
Ja,
das ist ja nun mal so, wir sind so, wie wir geprägt sind. Aber das ist dort ja in der technischen Welt anders. Und ich glaube, deine Wirklichkeit wird eine andere sein als die im Lager, wo ich hier vertrieblich, auch die Abteilungen, ne, die natürlich sehr stark zusammenwachsen, Vertrieb mit Logistik und Produktion und Konstruktion und Teilemanagement etc. Das geht ja alles einher. So, und ne, dann gibt es zwar diese eine CAD-Zeichnung, dann gibt es einen Produktionsplan, dann wird das produziert, dann wird es abgebaut, dann wird es qualitätsgeprüft, dann wird es versendet. Das ist ja in unserer Welt ja eine Welt, aber ich glaube, in der technischen Welt, wie du sagst, sind es total verschiedene Welten. So, da ist es trotzdem interessant zu sehen, wie das Unternehmen, ich denke immer, meine Bias ist ja die, ich denke ja immer aus Sicht des Unternehmens in diesen Abteilungen, wer geht wie, wo, mit welchem Thema um? Wie muss ich als CIO oder CDO auch meine Struktur wählen, dass ich das so aufbaue? Also sind ja die Herausforderungen dann, ne? Da habe ich die Lösung von Simon, da habe ich die Lösung von der Siemens, da habe ich die Lösung. Wie baue ich das auf?
Ja,
das ist auch total spannende Facette.
Ist auch eine Kulturfrage, glaube ich. Also du hast eben diese Familienunternehmen angesprochen, wo es sicherlich kulturell dann auch anders veranlagt ist als vielleicht in einem Konzern, wo du wirklich auch dedizierte Stellen für sowas etwas hast. Also es ist, glaube ich, wirklich auch ganz viel so mit dieser Offenheit, mit dem kulturellen Ansatz. Das hängt da alles mit ein, weil wenn sowas kommt und wenn sowas, ich glaube nicht, dass es steht außer Frage, dass es kommt, aber wenn, dann müssen wir es leben.
Ja.
Und
absolut.
Es müssen alle leben. Es müssen alle abgeholt werden, von eben der Produktion, Lager bis hin eben zu irgendwelchen Bürojobs. Also das müssen wirklich alle, müssen damit dranhängen und dann kann es auch funktionieren.
Definitiv. Ich guck mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben ja schon fortgeschritten. Definitiv. Wir haben jetzt gar nicht so viel über dich als Person gesprochen. Ne? Das können wir vielleicht noch ganz kurz jetzt mal so in Richtung der Zielgeraden unseres Podcasts nachholen. Gibt's so Dinge, die dich im Privaten motivieren, Hobbys? Du hast, das bin's, ja, darf ich das sagen,
Vater
jetzt geworden, gerade frisch, herzlichen Glückwunsch nochmal da.
Erster Ausflug heute, muss ich ehrlich sagen.
Ja, siehst du, erster auch vielen Dank, dass an deine Familie, deine Familie dann irgendwann mal hören und sagen, guck mal, hier war er.
Das war das Erlebnis.
Erstes Erlebnis. Aber was sind so Dinge, die dich sonst im Privaten becatchen?
Tatsächlich war ich viel, viel sportlich unterwegs, habe das aber tatsächlich dann komplett dem Job untergeordnet. Also es hört sich immer so klischeehaft an, aber es ist tatsächlich
auch. Ich kenne es auch.
Es ist Job ist Hobby. Also was mich antreibt und was auch sozusagen privat ist, das handelt sich darüber. Also meine Frau weiß immer ganz genau, wenn wir jetzt im Urlaub sind oder wir sind bei Freunden oder sowas, dann gibt's immer, glaube ich, wahrscheinlich habe ich dann irgendwie einen speziellen Gesichtsausdruck oder sowas. Dann nickt sie mir meistens zu und sagt, du denkst gerade an irgendwas Arbeitstechnisches.
Ja.
Jo. Und dann weiß sie auch, okay, dann bin ich irgendwie gerade mal mit Gedanken irgendwo abgedriftet und überleg, was, hab irgendwas aufgeschnappt.
Ja.
Also tatsächlich ist das, was mich echt tagtäglich so ein bisschen rumtreibt.
Ja. Bin ja spannend.
Wo ich immer wieder aufschnappe, Probleme aufschnappe, Meinungen aufschnappe und das irgendwie sehr viel in mir arbeitet. Also tatsächlich kann ich immer gar nicht sagen, ich mache hier, letztens hattest du einen Gast, der, glaube ich, seinen dritten Marathon gelaufen ist oder sowas, wo du auch gesagt hast, warum? Also das ist tatsächlich klar, Sport ist irgendwie wichtig als Ausgleich, aber tatsächlich ist das wirklich, weil das mich tagtäglich begleitet. Klar, jetzt kommt die Familie ein bisschen mehr in Fokus, muss man auch ehrlich sagen.
Ja.
Aber es ist wirklich, es dreht sich einfach alles um Selbstständigkeit.
Ich frage einfach aus Interesse.
Ja.
Ne? Also da auch das muss jeder für sich finden. Und das ging mir genauso. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe genau das Gleiche durchlebt wie du. Ich habe viele Jahre gar nichts gemacht, weil genau dieser Gesichtsausdruck, den ich ganz oft hatte und den meine Frau an mir beobachtet hat, der war auch da. Weil das ist mein Thema gewesen, viele Jahre lang, am Sonntagvormittag oder irgendwie Samstagnacht, dass dann die Ideen kamen und ich dann teilweise wieder nachts aufgestanden bin und dann aufschreiben musste. Das kam absolut vor und ist heute immer noch so. Ne? Und ich glaube, das kriegst du auch nicht raus. Das bleibt so. Natürlich kommen dann in Phasen, wo man dann auch vielleicht zu viel Stress hat, weil dann auch mal negative Ergebnisse dazukommen und Ereignisse dazukommen, dass man wieder sagt, ja, was fehlt hier eigentlich? Eigentlich hat man ein bisschen Ausgleich gefehlt im Sport. Aber solange der Körper nicht schreit und die Familie nicht meckert, da ist doch alles so, wie es ist.
Ja, definitiv. Ja. Und das muss man sagen, da haben wir auch ein tolles Freundeskreis. Also wenn Freizeit, dann ist in der Regel eigentlich mit dem Freundeskreis also wirklich viel irgendwie Unternehmen. Und das muss man auch nochmal, um den Schwank nochmal zum Anfang zu bekommen. Das Entspannte an Düsseldorf. Berlin als sehr anonyme Stadt und Berlin, wo es natürlich schwierig ist, irgendwie Kontakte zu knüpfen. Wir sind dann damals eben zusammen nach Düsseldorf gezogen.
Deine Frau aus Berlin?
Nee, die ist eigentlich aus Heilbronn, aus der Nähe von Stuttgart.
Ja, kenne ich.
Sind dann erst zusammen nach Berlin gezogen und dann bin ich sozusagen nach Düsseldorf, dann ist sie hinterhergekommen. Und wir kannten eben fast gar keinen dort. Aber die Rheinländer sind einfach so offen und so frohe Naturen, dass wir alle irgendwo am Tisch bei einem Glas Alt kennengelernt haben und mittlerweile so einen tollen Freundeskreis haben, weil die einfach offen sind und kontaktfreudig und sagen, naja, komm, dann trinken wir doch und hat Spaß gemacht und treffen uns morgen wieder, weil es irgendwie nett war und die Gespräche toll waren. Und das ist vielleicht, um nochmal wirklich so ein bisschen die Geschichte zu schließen, das ist eben auch der große Unterschied zwischen Berlin und zwischen jetzt in meinem Fall Düsseldorf. Berlin eben sehr, sehr anonym und ja, da ist jeder so sein Kiez und möchte irgendwie auch nicht viel miteinander zu tun haben. Hm. Zumindest jetzt meine Wahrnehmung. Hm. Und Düsseldorf war da irgendwie dann.
Ich glaube, das sind auch so wahrscheinlich auch irgendwie Lebensphasen, ne? In der Lebensphase ist das so und dann findet man trotzdem in mancher Lebensphase, sagt man dann, das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Das bleibt dann, da lebt man da, wo man lebt und dann ist das cool. Das geht mir so mit Hamburg ein bisschen. Ja. Ich wohne jetzt am Ortsrand von Hamburg. Das genieße ich sehr, weil ich auch so aufgewachsen bin. Ich bin auch, wie gesagt, im kleinen Dorf aufgewachsen, in einer kleinen Stadt. Aber ich habe die Stadt vor der Tür. Und ich kann mir durchaus vorstellen, hier auch mal wieder ich habe hier nie wirklich in Hamburg gelebt, meine Frau ja, aber ich nicht, könnte mir hier wirklich auch eine Stadt vorstellen zu leben. Aber als unsere Kinder klein waren, überhaupt nicht. Und das ist so, wo ich sage, okay, Muster ändern sich auch mal und dann steht mehr der Job im Fokus und dann mehr die Familie und dann werden die Kinder größer und dann brauchen sie die Eltern nicht mehr so die Zeit und dann kommt wieder mehr der Job in den Fokus. Das ist eine spannende Beobachtung, die man aber auch dann erst mit der Weisheit irgendwie des gelebten Lebens erzählen kann, weil man das in der Phase, wo man drin war, gab es nur dann den Fokus auf die Dinge, die dann da waren. Ne? Das ist halt im Hier und Jetzt und ist ja auch immer doof, wenn man nur in der Zukunft lebt oder nur in der Vergangenheit, sondern das Hier und Jetzt vergisst.
Ja, ne? Absolut. Das ist so und das ist auch was diese Studienzeit mir sehr beigebracht hat.
Ja.
Das ist Räumliche, es kann immer nur temporär sein.
Ja.
Das kann sich auch ganz schnell ändern.
Also
das ist wirklich, das hat man wirklich im Mark eigentlich jetzt mittlerweile, weil ich einfach alle 3 Monate umgezogen bin.
Ja.
Und es war okay und es hat irgendwie Spaß gemacht trotzdem. Und genauso, meine Frau hat auch in Ravensburg studiert, da haben wir uns auch kennengelernt. Das heißt, die hat eben auch so ein bisschen mitgelebt.
Und du hast ja nicht so weit gehabt, deine Heilbronn, ne?
Genau. Die war damals bei Wirth, also auch Wirth. Ja, guck mal, ganz anders, tatsächlich ganz andere Branche. Und da haben wir auch immer gesagt, wir lassen es auch offen. Also vielleicht, wie du sagst, kommt eine nächste Lebensphase in ein paar Jahren, wo wir sagen, jetzt ziehen wir nochmal woanders hin. Vielleicht aber nicht. Und das.
Nee, es ist. Ich lese auch viel über gerade, wie die Welt so aufgebaut ist und verteilt ist, ne? Und diese ganzen Diskussionen, warum man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt einen deutschen Pass haben oder ich zahle in Deutschland meine Steuern, ne? Wir haben ja ganz andere Formen und sagen, okay, jetzt kommt das erste Land und sagt, bildet ein digitales Land. Und sagt, da kommen Leute, die eigentlich gebürtig irgendwie aus den USA, aus Russland, aus China. Weil sie sich verstehen, weil sie alle Menschen sind und nicht irgendwie dieses politische, was irgendwelche Autokraten oder auch Demokratien, die vielleicht keine sind, oder Wirtschaftssysteme uns irgendwie vorgeben, zu sein haben.
Ja.
Ne? Und das ist spannend zu sehen. Ne? So gerade Zukunftsforschung ist ein Thema, das begeistert mich und interessiert mich unheimlich, wie wir wohl mal leben werden. Und ich sage mir, okay, ich habe zwar heute eine Identität, ich bin in der DDR mit dem ersten Pionierausweis, sage ich immer, geboren, habe dann eine westdeutsche Identität angenommen, weil ich dann Bundesbürger wurde, aber meine Großeltern kommen aus Ostpreußen, aber irgendwie auch, die Ursprünge sind in Holland. Das gibt doch eine Welt nur. Ja. Und wir atmen eine Luft. Und wieso maßen wir uns dann an, überall irgendwelche Linien zu ziehen, die da Grenzen sind? Diese Probleme, die wir haben, die haben wir auch ein Stück weit uns selbst gemacht, sage ich immer. Und ich bin gespannt, wenn der erste Fleck auf der Erde mal sagt, wir sind hier eine Digitalrepublik mit einer eigenen Hymne, mit einer eigenen Identität. Da leben digitale Nomaden. Und die zahlen da 20% Steuern oder 25%, um das einfach mal einfach zu halten. Was da so passiert, wenn... Okay. Klingt jetzt total bescheuert, ne? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, denkt man, ja, wieso ist das denn eigentlich nicht so?
Ja, ich glaube auch, das kann passieren. Also ich meine.
Natürlich. Und ich sag mal, das ist so dieses Spannende, wo ich auch mal sage, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir richtig drauf gekommen sind, aber die Zukunft ist, glaube ich, kann ganz andere Dinge liefern, wenn wir denn wollen. Und da gehört natürlich solche Technologie auch dazu, wenn wir dann die Rahmenbedingungen schaffen. Weil, ne?
Was sagst du, um da mal jetzt eine Frage in deine Richtung zu
machen? Ja, gerne.
Solche Projekte wie hier The Line in Saudi-Arabien.
Ja.
Mal abgesehen von den politischen Sachen, aber jetzt einfach mal, solche Projekte. Was sagst du?
Ich habe da gar nicht so viel mitgekriegt. Erzähl mal. Ich war in Saudi-Arabien übrigens, ich habe da mal gearbeitet.
Echt?
Ja, aber da wollte noch niemand hin. Nur ich wollte da hin, weil ich sagte, wie komme ich sonst mal nach Saudi-Arabien? Weil ich immer im Kopf hatte, du musst eine Einladung kriegen, damit du rein darfst, wenn du nicht gerade irgendwie auf Pilgerreise bist, irgendwie da nach Mekka und Co. Ich habe für Saudi Aramco gearbeitet, darf ich gar nicht so laut sagen. Aber zu der Zeit haben wir das erste Tracking- und IoT-Projekt gemacht, 2012. Warum habe ich das gemacht? Nee, 2012 oder noch früher, 2000, kurz nach der Gründung. Weil es einfach Wirtschaftskrise gab und das einzige Projekt, was meine Firma mit hat retten können, war bei Saudi. Ja? Und dann gab es die, machst du da ein Projekt? Ich komme gleich auf deine Frage. Okay. Machst du da ein Projekt oder lässt du die Firma sterben? Und natürlich habe ich, wie ich war, nicht die politischen Dimensionen überhaupt gekannt, was da los ist. Als ich da war und gesehen habe, wie die Menschen aus Bangladesch, die dort unsere Fahrer waren, ihren Pass abgeben mussten und zu sechst in einer Wohnung in einem kleinen Zimmer gelebt haben und uns das dann auch mal gezeigt, erzählt haben, also Interesse daran, Kulturen zu erleben, dann war mir das klar, was da passiert. Und gesagt, was für ein Scheiß. Und jetzt das Projekt ist immer diese neue Digital World oder City, was sie da bauen.
Ja, ist ja quasi eigentlich, ich glaube, die haben zwei, weil es The Line ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer, 20 Kilometer.
Bilder gesehen.
Sozusagen bin ich als Schür gerade, wo es eigentlich darum geht, sozusagen in mehreren Leveln wie eine Stadt für morgen, eine Future-Stadt zu bauen, wo du quasi eine Zuglinie dann durchgeht, alles super futuristisch und wo dann sozusagen alle leben sollen, so ein bisschen wie eigentlich in einer Utopie, finde ich, wenn du die Rendering dazu siehst.
Ja.
Was ich immer sehr faszinierend und befremdlich, sage ich jetzt mal, zugleich finde. Weil das ist eigentlich genau das, wie wir uns das mal ausmalen. Und dann stelle ich mir die Frage, würdest du da wohnen wollen?
Das Gleiche, wenn du mich fragen würdest du in Dubai leben wollen, ne? Nein. Aber das ist auch eine ganz persönliche Geschichte, weil ich einfach, ich mag nicht so gern Strand und Sonne. Obwohl ich hier im Norden aufgewachsen bin. Wenn du mich fragst, willst du in den Alpen leben oder in Slowenien, würdest du sagen, ja, gerne, irgendwo oben auf dem Berg. Das bin ich eben. Ne? Ja. Dass Menschen das gut finden, dass Menschen ihr Unternehmen dort gründen, weil die Rahmenbedingungen für sie sehr interessant sind, kann ich nicht verurteilen und nicht beurteilen, sondern ich glaube, das ist für sie sehr passend. Und die laden diese Menschen auch ein. Sie wollen diese Menschen
haben. Sie fördern das.
Wenn du mich fragst, Singapur, ja, unbedingt. Saubere Straßen, Respekt, Haltung, mit Mitmenschlichkeit, gegenseitig sich respektieren, irgendwo Netzwerk bilden für die Schwächsten und auch schon ganz klar sagen, okay, welche Menschen wollen wir natürlich hier haben, welche nicht. Das ist aber auch auf der anderen Seite auch die Herausforderung. Kann man Menschen verbieten, denen es wirtschaftlich schlecht geht, irgendwie auf die Reise zu gehen? Was meine Großeltern nach dem Krieg, warum sind die, als dann sozusagen der Krieg zu Ende war und sie flüchten mussten, weil natürlich sie Ressentiments fürchten mussten von der Roten Armee, ne, aus Ostpreußen dann nach Mecklenburg, hier aufgenommen wurden, hätten die nicht aufgenommen werden sollen. Das ist einfach, wir sind so in den Wimpernschlägen der Geschichte, wo ich sage, ich kann das nicht verurteilen oder auch beurteilen. Ich kann mir nur meine Meinung bilden. Wenn du Saudi-Arabien fragst, finde ich es cool, auf der einen Seite, dass die das Geld, was sie aus ihrer Wüste rausholen, da investieren. Und wenn du mich fragst, wäre es cool, wenn die Frauen mehr Recht hätten, ja, sage ich.
Absolut, ja.
Ne, das sind so Dinge, ne? Aber es steht mir gar nicht zu, sonst wäre ich in die Politik gegangen. Ich habe eine Meinung, aber ich bin halt da nicht der Richtige, weil das mir einfach zu wenig vorangeht. Weil ich einfach da glaube, dass wir zu viele persönliche Interessen da, egal wo, nicht nur in der Demokratie, Autokratie, überall haben. Und deswegen mache ich das nicht. Deswegen sage ich, Zukunft interessiert mich. Ich bin total offen und ein Zukunftsfan. Aber wahrscheinlich nicht verantwortungsbewusst genug zu sagen, ich würde eine politische Rolle übernehmen, zum Beispiel. Sondern ich habe eine Meinung.
Aber wenn du das politisch ausblenden würdest, weil die Frage habe ich mir gestellt, wenn jetzt diese Line eröffnet wird und ich bete eigentlich die ganze Zeit, hey, wir müssen digitaler werden, wäre ich jetzt einer der Ersten, die da hinziehen? Würde ich sagen, Familie, was haltet ihr davon, ziehen wir dann dahin?
Ja.
Das ist immer so eine Frage, die ich mir gestellt habe.
Würde ich nicht machen. Ich bin auch, ich muss auch da nicht jedem Trend folgen. Ich wäre schon froh, wenn wir Bürokratie abbauen würden, dass es einfacher geht, sein Auto anzumelden, dass wir ein einfaches Steuersystem hätten, wenn wir Behördengänge vereinfachen würden. Wenn wir da anfangen würden, dann wäre ich schon happy. Ne? So, und wenn wir dann sinnvoll gucken würden, wie wir es auch schaffen, Innovationen besser zu fördern und auch besser zu finanzieren, dass wir da mithalten können. Also wie kommen wir als deutsche Unternehmen einfacher an Investmentgeld? Wie schaffen wir es auch, wie Huawei, die Hälfte der Angestellten im Bereich Forschung und Entwicklung zu beschäftigen? Von 214.000, 107.000 in R&D. Wow, geil. Wie geil wäre das, wenn VW auf einmal 100.000 Leute in der Forschung und Entwicklung hätte? Ja. Ne? Und nicht nur irgendwie Shareholder Value getrieben. So, und ich habe auch bei ganz vielen anderen Dingen eine Meinung, was man zum Leben braucht, was nicht. Sagen wir, oh, dann nimmt das den Wettbewerb weg und so weiter und so fort. Ich glaube, wir brauchen Marktwirtschaft, wir brauchen Wettbewerb. Wir brauchen aber auch wieder Bundesjugendspiele, wo es auch um den ersten Platz und eine Medaille geht. Und nicht nur, ach, war doch toll, dass wir mitgemacht haben. Ja, natürlich ist das toll, dass man mitmacht. Aber ich sag, der Mensch ist von Natur aus, da wiederhole ich mich auch, erstmal faul. Jeder. Und ne, biologisch angelegt. Und wir brauchen Dinge ausprobieren. Ne? Es gibt so ein Anders Inset, ich weiß nicht, ob du den kennst, dem folge ich sehr stark. Ist ein Zukunftsforscher aus Norwegen. Er sagt, okay, der Wikinger-Kodex ist eins seiner Bücher. Ne? Und er sagt, okay, warum sind die Wikinger als kleines Land so erfolgreich? Ja, im Sport, in der Wirtschaft etc. Ne? Weil, wie gesagt, da die Kinder sich in jungen Jahren nicht festlegen müssen, mit 4 Jahren, oder die Eltern schon entscheiden, dass ihr Kind Bundesliga-Profi wird, ja, so wie hier, und dann die Ellenbogen rausfährt und bloß keinen anderen mehr zulässt. Sondern die probieren sich aus, weil es gar nicht anders geht. Die spielen dann Handball, die machen das, die gehen dahin, machen hier, sind untereinander, müsst ihr helfen, weil die kleinen Gemeinschaften, die Gemeinschaften sind. Wenn du hier durch die Orte fährst, ich war gerade auf Fahrradtour durch meine alte Heimat, ne, da sind die Rollläden und da siehst keinen Menschen. Wo ist Gemeinschaft? Gemeinschaft entsteht, indem man gemeinsame Werte hat, gemeinsames Verständnis hat, sich untereinander hilft. Vielleicht gibt's das in einigen Dörfern noch, aber ich kenne auch viele, viele Dörfer, wo das einfach nicht mehr da ist. Neid, Missgunst und Wettbewerb im Sinne von nicht den richtigen Wettbewerb, sich duellieren um irgendwas. Und das fehlt mir so ein bisschen. Aber ich bin auch nicht der, der es beurteilen sollte, weil ich da auch wenig für tue. Wenn ich ehrlich bin, ich bin auch nicht jeden Tag im Ehrenamt unterwegs. Ich habe natürlich mit dir Shift, einen Podcast hier, in dem du mein Gast sein darfst oder willst oder musst, wie auch immer. Ich bin jedenfalls froh, dass du da bist und mein Gast bist, um das richtig zu formulieren. Schon die Idee auch, dass wir über so Dinge auch reden und sagen, okay, wo können wir ansetzen? Aber sagen, okay, der Mensch muss und sollte im Fokus stehen. Und da kann Technologie helfen und Prozesse auch. Und wie können wir schaffen, dass wir eine neue Art von Führungskultur technologisch unterstützt mit Zukunftsprozessen in die Unternehmen bringen? Ne? Weg vom Excel hin zu Exzellenz, habe ich gelesen in der Zeitung. Das wäre richtig cool. So, und so wie du auch einstellst nach entsprechenden Skills und Persönlichkeit, dass es auch ins Team passt. Jeder Mitarbeitende sollte doch den Anspruch haben und vor allem auch die Möglichkeit haben, dort zu arbeiten, wo er gesehen wird, gewertschätzt wird und sich entwickeln kann. Und dann auch fair bezahlt. Mensch, das wäre doch toll. Und deswegen müssen wir anfangen, Human Resources nicht mal als Human Resources zu betrachten. Menschen sind keine Ressourcen, sondern Menschen sind Menschen. Ressourcen sind Gabelstapler, LKWs etc. Und alles andere liegt ein bisschen auch an uns. Bei aller Komplexität, wenn ich das könnte, würde ich wahrscheinlich einen Nobelpreis kriegen. Aber ich möchte einfach in dieser Logistikwelt, die jetzt nur rein Effizienz gesteuert ist in vielen Unternehmen, einfach auch sagen, es kann auch anders gehen.
Definitiv. Aber ich finde, es gehören auch mal beide Seiten dazu.
Absolut.
Das ist, also es definitiv muss immer von einem Unternehmen kommen, aber ganz oft, vor allem jetzt im Kontakt mit Mitarbeitenden, ja, um auch mal von nicht so schönen Seiten zu erzählen, ja, als Unternehmer, hast du auch ganz oft das Thema, hey, ich gebe alles für meine Mitarbeitenden.
Ja.
Um genau das sozusagen zu erreichen, was du gerade genannt hast. Und was kommt zurück?
Ja. Ja. Das, ich weiß, was zurückkommt.
Genau.
Und das tatsächlich. Das hab ich auch erlebt.
Ja.
Aber das ist auch immer die Frage. Und die Frage hat meine Frau dann auch mal gesagt. Und nicht nur als Frage, sondern auch als, die hat immer gesagt, Schatz, du kannst so viel machen, wie du willst. Glaub nicht, dass du damit auch bei den Leuten immer alles erreichen wirst. Weil Menschen gewöhnen sich relativ schnell an alles, was da ist. Und wenn du dann wieder was vielleicht gar nicht mal wegnehmen willst, aber es dann nicht so schnell geht mit den Gehaltserhöhungen, weil die Firma nicht so schnell wächst und du auch auf deine Marge gucken musst, sondern ich sage auch mal, Firma muss erst mal Geld verdienen, das Unternehmen muss Geld verdienen, damit du dann auch dementsprechend wachsen kannst und dann auch mehr bezahlen kannst, glaube ich auch fest daran, dass Menschen in gewisse Phasen da sind und dafür da sind. und andere Menschen, und das musste ich auch erst dann lernen, dass du in gewissen Startup-Phasen andere Menschen brauchst als in der Scale-Up-Phase.
Absolut.
Und das wollte ich nicht wahrhaben. Und ich wollte auch nicht wahrhaben, weil ich immer gedacht habe, es ist der Run darauf, dass jeder um die gleichen Leute buhlt, dass du immer mehr und mehr bieten. Das nach Fest kommt ab. Das ist so ein ganz plumper Satz. Und das ist einfach so. Du musst irgendwann für dich einen Rahmen und die Prinzipien ziehen. Dann transparent sein, meines Erachtens, als Unternehmen und sagen, das sind die Rahmenbedingungen bei uns. Wenn du die nicht mitgehen kannst, weil du andere soziale Erwartungen hast, dann ist das leider so. Und dann müssen Leute auch weiterziehen.
Ja, und sowas führt, finde ich, auch oftmals schlechte Zeiten, tragen sowas an die Oberfläche. Also wir hatten es eben mit der Corona-Phase, die dann sozusagen zu neuen Ideen führte. Und ich finde auch, das habe ich zumindest jetzt so ein bisschen gemerkt in den paar Jahren, die jetzt das Unternehmen auch schon gibt, in den Phasen, wo es eben nicht gut war, da hast du dann genau gemerkt, was sind das für Mitarbeitende? In welchen Phasen, wie du sagst, brauchst du sie denn? Sind es welche, die wirklich sagen, sie wollen, die sind mit Herz und Blut dabei? Sagen es welche, oder sind es welche, die sagen, ich stehe dich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber,
ja,
und mache da meine Arbeit, aber mehr ist es nicht, was auch okay ist. Genau. Also es muss ja sozusagen, muss nicht jeder seinen Freundeskreis in der Arbeit haben, sondern es ist auch okay, wenn Arbeit Arbeit ist und ich gehe nach Hause und
ja,
mach dann was mit meinem anderen Freundeskreis. Und das, finde ich, wurde in solchen Phasen dann immer ganz besonders.
Da kommt es raus. Das ist, am Ende sind wir in der Arbeitsbeziehung. Deswegen habe ich auch immer gesagt und sage es immer noch, dass die privaten Umstände eines Menschen nicht von der Arbeit irgendwie fernhaltbar sind. Wenn jemand im Privaten Probleme hat, dann trägt er das mit in die Arbeit. Ist meistens so. Nun sage ich auch den Menschen immer, die jetzt so eine Jobs machen dürfen wie du und ich, oder auch im Büro arbeiten und vielleicht an coolen Dingen forschen, ne? Die sind ja sehr privilegiert. Die Krankenschwester da draußen oder der Polizist, die fragt keiner danach, oder gerade Kopfschmerzen hat er das. Okay, wahrscheinlich erklärt das auch die hohen Krankenstände, die wir in dem Bereich haben, aber weil die Umstände auch so sind, wie sie sind. Die, denen Menschen mit ähnlich meistens zu tun hatte, die waren überdurchschnittlich bezahlt. Die haben trotzdem oft nicht zu schätzen gewusst, was sie haben. Und ich habe dann irgendwann für mich erkannt, das sind auch dann nicht die richtigen Leute für unser Unternehmen.
Ja.
Und da war ich dann, ich war immer ein Mensch, der es sehr stark versucht hat, allen recht zu machen. Und wenn du es allen recht machst, dann machst du es niemandem recht. Weil du musst Grenzen ziehen. Und du musst ganz klar in deiner Kommunikation sein und transparent. Ich habe Firmenwagen zum Anfang mal bei dem eine Ausnahme gemacht, bei dem eine Ausnahme gemacht. Ja, wieso hat der eine Ausnahme und der nicht? Und die Leute sprechen untereinander. Ist doch ganz klar. Und umso größer die Firma wird, umso mehr reden sie miteinander. Und da habe ich auch für mich gelernt, nächste Unternehmung, weil sie nochmal eine mache, ganz klar, und auch bei den anderen Dingen, die wir dann schon gemacht haben, sind auch schon deutlich besser gemacht, ganz klare Kommunikation, Erwartungshaltung. Und dann ist es auch so, dass du dann mal Leute auf der Reise verlierst. Ne? So, und in vielen Bereichen, in vielen Branchen, SAP-Berater früher, ne, das war ganz normal. Die jedes Mal 30% weggewechselt, damit dann 30% oben drauf gezahlt wurden. Und im Hintergrund haben sich die Headhunter gefreut, so wie die Scheidungsanwälte. Oh, schreibe ich mal eine Rechnung in die großen Unternehmen. Und so läuft das. Und das ist das, was ich mit Gesellschaft meine. Ne? In den USA ist es nicht anders. Da werden verrückte Gehälter für Google heute, der eine für die Millionen, und das ist ja bei uns immer noch. Ne? Yes. Auf einem anderen Level unterwegs. Aber das hältst du nicht auf, und du musst eine Kultur schaffen, dass du die Menschen sozusagen, glaube ich, individuell sehr stark entwickelst. Aber du kannst immer nur das zu einem gewissen Level machen. Und ich glaube trotzdem, dass Kultur am Ende des Tages das Wesentliche ist, was den Kids zusammenhält.
Immer. Ja. Also das ist, glaube ich, vor allem beim Startup und wird dann wichtiger und komplexer, je größer das Unternehmen wird.
Definitiv.
Ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil der DNA eines Unternehmens, wie die Kultur ist und wie es gelebt wird.
Und in Zukunft noch viel, viel wichtiger. Ich bin gespannt, wie dieser Kipppunkt zwischen dem Fachkräftemangel, also den gefühlten Fachkräftemangel, weiß nicht, wie viele LinkedIn-Stellenanzeigen wirklich besetzt werden sollen und wie viele nur da sind, um zu zeigen, dass man noch am Markt ist als Unternehmen. Das weiß ich nicht, was jetzt mit der KI-Welt passiert, ne, in gewissen Bereichen. Also das ist auch so ein Thema, totale Unsicherheit, Blick da drauf, zu sehen, was passiert. Also Spannung, würde ich mal sagen. Spannung habe ich gefühlt, gerade als zwei.
Aber Umbruch bedeutet immer Unsicherheit. Lustigerweise habe ich genau diesen Satz auch gerade vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, mit wem. Da ging es genau darum. Da ging es auch darum,
natürlich,
Einführung von einem System, wo es auch da war, der Kunde sagt, da waren verschiedene Personen des Kundens mit im Termin, und ich sage auch, ja, aber wann kommt denn da der Return on Investment? Und das ist jetzt aber schon unsicher, ob wir das machen oder nicht. Wo ich dann auch danach gesagt habe, wir werden euch die Unsicherheit nicht nehmen.
Nein.
Also entweder ihr entscheidet euch sozusagen für Fortschritt, das kann gut gehen, aber da ist immer ein Faktor Unsicherheit mit drin.
Erklärt den Erfolg von Versicherungen Unsicherheit und erklärt auch den Erfolg von großen ERP-Systemanbietern Unsicherheit. Ja, weil wenn ich das mache, kann ich es verkehrt machen. Das machen die anderen auch,
ja, klar.
Etc. Und das ist einfach auch da, worum ich immer auch sage, jetzt gerade jetzt das Bewusstsein, ne, zwischen dieser Manager-Mentalität und du Unternehmer-Mentalität ist eben eine andere. Die einen sind darauf erpicht, sowohl für sich, aber in der Kurzfristigkeit den höchsten Ertrag rauszuholen, für das Unternehmen, aber auch für sich. Deswegen werden Entscheidungen so getroffen, wie sie getroffen werden. Und du bist daran erpicht, dass dein Unternehmen möglichst lange am Markt ist und sich erfolgreich entwickelt. Sei denn, du entscheidest, irgendwann mal ein Exit zu machen. Ist total legitim. Aber du denkst einfach in anderen Zeitscheiben. Und manche, das ist mein Lieblingsthema gerade aktuell, zwischen Effizienz und Effektivität zu polarisieren, ne, was jetzt wirklich richtig ist. Ne? Effizient ist es richtig, das und das zu tun. Aber das brauchst du nicht mehr tun, weil wenn du nicht effektiv handelst, dann ist das, was du jetzt machst, sowieso obsolet. Ja. Riding on a dead horse. Ja. Und wie viele reiten auf einem toten Pferd und wollen es nicht wahrhaben? Ja. Und reiten sie so lange zu Ende, bis das Pferd ein Pony ist oder nur ein Esel wird oder wie auch immer. Das ist blöd jetzt gerade. Aber so ist es eben, ne? Diese Scheuklappen zu ignorieren, was um sie herum passiert und dann nicht zu sagen, komm, lass uns mal mutig sein, was wir vorhin schon hatten. Ne? Vielleicht glaube ich, gerade du bist in Richtung der Zeit ein schönes Stichwort. Ja, ja. Mutig zu sein, nach vorne zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, meinen Sales-Prozess mit einer virtuellen Welt zu unterstützen, Kunden besser abzuholen, neue Verkaufserlebnisse und Kaufserlebnisse zu schaffen, in denen ich mich abhebe. Anders bin, mutig bin, rausgehe, und dadurch vielleicht es schaffe, erfolgreich zu sein.
Und damit im Kopf bleiben von
dir. Genau, richtig. Weil nicht alles ist in Zahlen zu packen. Vieles muss in Zahlen gepackt werden. Aber der Unterschied, gerade in der Zukunft, bei Retorten-Content, sind wir Menschen. Und wenn ich da anders überzeugen kann, beim Kunden, mit so einer Technologie, dann habe ich doch ein Riesen-Asset.
Absolut. Und man kann auch solche industriellen Produkte wie Maschinen emotional verkaufen.
Absolut.
Das geht nämlich über solche immersiven Technologien.
Selbst der unemotionalste Verkäufer hat auf einmal eine super Weapon an der Hand, die ihm helfen kann, genau diesen Weg zu gehen.
Und wir hatten schon tatsächlich Familienbetriebe, wo der Senior dann Tränen in den Augen hatte, als er seine neue Presse gesehen hat in seiner Halle.
Unglaublich.
Und gesagt hat, das machen wir.
Ja.
Weil er jetzt endlich seit 10 Jahren erträumte Presse dann echt gesehen hat.
Schöner Schlusssatz. Jawohl. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hierher gekommen bist nach Hamburg aus Düsseldorf. Und es war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Hat Spaß
gemacht.
Du hast eine tolle Energie. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich bin auch gespannt auf die nächsten Steps, die so passieren. Ich werde es weiter beobachten. Und dann, du bist ja mein Coach in dem Bereich, wenn ich Fragen habe, alles zum Thema Glases und Prozesse, was uns noch vielleicht auch gemeinsam so in der Logistik einfällt. Ich bin mir relativ sicher und sehr sicher, dass dir noch ganz viel einfällt. Und ich werde das weiter beobachten. Vielen, vielen Dank.
Danke von meiner Seite. Schön, dass wir uns damals getroffen haben oder über den Weg gelaufen sind.
Ja, genau. Absolut. Aber das Thema Karma. Ja,
absolut.
Wir sind nach Hause.
Danke dir.
Ja, ciao.
Ciao.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech an.